Was macht dich so wirklich richtig glücklich?
Tja, glücklichsten macht mich tatsächlich, wenn ich während der Show glückliche Gesichter im Publikum sehe.
Ja.
Also das ist, oder wenn, weißt du, also wir haben, wer unsere Show kennt, weiß, wir basteln ans Ende der Show ja immer so eine kleine emotionale Botschaft. Der Kollege Ben David erzählt einen kleinen Text, ich spiele dazu Klavier. Und das mag zwar vielleicht, wenn man es losgelöst von der Show sieht, sehr kitschig wirken, aber wir haben da beide mit ein Anliegen, weil wir halt sagen, wir wollen den Leuten gerne etwas mitgeben und wir wollen, dass die Leute aus der Show etwas mit in den Alltag nehmen können und in den Alltag anwenden können. Und seit wir das machen, haben wir so häufig Leute gehabt, die uns geschrieben haben, dass sie das total bewegt hat, dass sie das richtig mitnehmen konnten. Und auch nach der Show kommen ganz viele Leute an und sagen, oh, das hat uns wirklich, das hat uns einfach bewegt und dadurch wird die Show einmalig. Und das sind so Momente, wo ich mich natürlich sehr, sehr freue, weil damit haben wir halt das Ziel erreicht, dass wir den Leuten was mitgeben und nicht nur einfach nur, um ein bisschen zu lachen, auf der Bühne stehen.
Wollen wir starten?
Sehr gerne.
Okay, wir können uns so ein bisschen so drehen, wenn du möchtest. Wir machen es ja tatsächlich nicht für die Kamera, sondern
Ja.
für den Podcast,
Ja.
aber wir können zwinkern tatsächlich da rein zwinkern.
Das kriegen wir hin.
Ja.
Zwinker.
Ich würde einfach damit starten, dass du startest und zwar kannst du dich ja einmal vorstellen und mal so ein bisschen was von dir erzählen und dann schauen wir einfach, in welche Richtung das geht. Ich habe ein paar Sachen mir schon mal aufgeschrieben und da werden sicherlich noch ganz viele dazukommen.
Alles klärchen.
Let's go.
Ja, mein Name ist Christoph. Ich arbeite hauptberuflich als Showhypnotiseur und Kirchenmusiker. Das ist mit Abstand die skurrilste Mischung, die es gibt. Und genau, in diesen beiden Tätigkeitsfeldern bin ich unterwegs und da sind wir uns ja auch im Rahmen einer Show mal über den Weg gerannt vor einigen Jahren.
Ja, das stimmt. Kannst du dich noch sehr genau daran erinnern oder eigentlich eher nur aus meinen Erzählungen?
Nee, ich weiß es tatsächlich noch. Ja.
Ja?
Also das ist ganz amüsant. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Namens- und Gesichtsgedächtnis, aber ich kann mich an nahezu jede Show erinnern, die ich gespielt habe und kann dir auch, wenn eine Person vor mir steht, genau sagen, was ich der Person damals auf der Bühne eingeredet habe, ja.
Ja, das ist schon sehr verrückt. Also schon mal ein cooles Talent tatsächlich.
Ja, es ist zumindest, also es ist ganz spannend, weil du hast halt eine Verbindung oder irgendetwas, womit du es verknüpfst, ne?
Ja.
Also wenn mir jetzt jemand so über den Weg rennt und sagt mir seinen Namen, kann ich dir sagen, nach 3 Minuten weiß ich den nicht mehr. Das ist, aber
Ja.
in deinem Fall habe ich ihn nicht vergessen.
Ich habe nur mal ganz sicherheitshalber nochmal runtergeguckt, ob es wirklich aufnimmt, weil ich hatte letztens die Situation, dass ich also kurz Panik hatte. Dass ich, genau. Sehr, sehr cool. Vielleicht können wir tatsächlich nochmal so ein bisschen ins Detail gehen.
Gerne.
Also, vielleicht kannst du mal so kurz beschreiben, also wie sieht dein Leben aus? Was machst du konkret? Jetzt, also ich würde jetzt, oder du behauptest das, oder man könnte behaupten, oder ich würde behaupten, du bist einer der bekanntesten, nicht sogar der bekannteste Showhypnotiseur Deutschlands. Kannst ja vielleicht jetzt sagen, ob das richtig ist oder nicht. Erzähl einfach mal.
Also da muss ich fairerweise zu sagen, das kann sein, weil wir haben nur 5. Insofern, ich würde mal sagen, alle 5, die es in Deutschland gibt, die es auch beruflich machen, sind bekannt. Es ist
Ja.
nicht so schwer,
Ja.
sozusagen damit bekannt zu werden, wenn man in diesem Bereich tätig ist. Genau, also ich spiele halt große Showproduktionen. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Kollegen hier in Deutschland. Ich toure öffentlich mit meinem Kollegen Ben David, der ist Zauberer, und gemeinsam touren wir als Die Unfassbaren. Wobei ich anmerken möchte, dass unser Name da war, bevor der Film da war. Immer ganz wichtig.
Ja.
Deshalb haben wir auch die Domain www.die-unfassbaren.de und nicht der Film.
Sehr gut.
Genau, und wir touren halt durch Deutschland, spielen ungefähr 70 Shows im Jahr und ich nutze eben Showhypnose als Unterhaltungsmethode und zeitgleich, um den Leuten zu zeigen, was mit dieser spannenden Technik alles möglich ist.
Jetzt ist ja der Fokus tatsächlich wirklich auf der Showhypnose. Wir müssen jetzt ja erstmal so ein bisschen ins Thema reinkommen. Was unterscheidet denn die Showhypnose von der Therapiehypnose? Sagt man das so?
Therapeutischen
Ja.
Hypnose, ja. Das ist ganz einfach. Die Showhypnose dient der Unterhaltung. Also die Showhypnose hat einen Unterhaltungsfaktor, während die therapeutische Hypnose dazu dient, irgendeinen nachhaltigen Effekt zu erzielen, wenn man an persönlichen Thematiken arbeitet, zum Beispiel.
Und wie unterscheidet sich das in der Art und Weise, wie man da rangeht? Das eine ist halt eher sehr, sehr schnell und das andere braucht mehr Zeit.
Nicht zwingend, also es gibt ja verschiedene Techniken, um diesen Zustand zu erreichen. Du spielst gerade auf sogenannte Blitzhypnose-Induktionen an. Das ist das, was ich auf der Bühne mache. Also die gehen relativ schnell. Die kann man auch in der Praxis machen. Also das funktioniert, es gibt auch Therapeuten, die anwenden. Ich könnte genauso gut eine Hypnoseinduktion auf der Bühne in die Länge ziehen, wie ich es im therapeutischen Kontext mache. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber tatsächlich unterscheidet sich der Zustand gar nicht. Es ist der gleiche Zustand. Man arbeitet in diesem Zustand halt nur anders. Ne? Während ich in der Showhypnose sozusagen dem Publikum anleite und sage, was passiert, habe ich im therapeutischen Bereich eher eine beobachtende Funktion. Ich mache den Klienten Vorschläge und Ideen, die müssen die aber selber annehmen. Ja, ich gebe dem Beispiel, wenn jemand zu mir kommt oder zum Hypnosetherapeuten kommt und sagt, ich mache eine Raucherentwöhnung, dann kann ich dem jetzt nicht sagen, du rauchst nicht mehr. Also kann ich schon sagen, es wäre nicht effektiv. Der Klient muss irgendeine Strategie finden, irgendwas, was wichtiger, effektiver und stärker als das Rauchen ist. Ich kann zwar anleiten, aber ich kann es ihm nicht vorschreiben, was er machen soll. Sonst ist nicht, sonst wirkt es nicht nach, sozusagen. Das ist der Hauptunterschied.
Bevor ich da nochmal konkret ins Detail gehe, also wie das eigentlich funktioniert und was dieser Zustand eigentlich ist, vielleicht nochmal zu deiner Person. Du kommst aus Deutschland?
Ich komme aus Deutschland, genau.
Hast aber eine Zeit lang in den USA gelebt? Vielleicht ist das auch nochmal der Fall?
Man weiß es nicht, genau.
Was unterscheidet denn so den, ich sag mal, den Hypnosemarkt in den USA von dem deutschen Markt?
Generell ist alles, was Entertainment und Unterhaltung angeht, in Amerika deutlich größer. Klar, das Land ist größer, man hat viel, viel mehr Möglichkeiten und Optionen. Ich würde sogar behaupten, die Leute sind generell neuem eher gegenüber aufgeschlossen als die Deutschen. Mhm. Und Kultur generell hat einen viel, viel höheren Stellenwert als in Deutschland. Man sagt zwar immer, Deutschland ist, wie man sagt ja immer, Technikland Nummer eins, Kulturland Nummer eins, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn man einmal im Ausland war, ist das nicht mehr der Fall. Ja. Und gerade was Kunst und Kultur angeht, sind die Amerikaner mittlerweile uns Längen voraus.
Ja. Jetzt hast du auch erzählt, man kann in der US-amerikanischen Hypnose-Show deutlich mehr machen als in der deutschen. Woran liegt das?
Das kommt ein bisschen drauf an, auf den Kontext sozusagen. Also prinzipiell ist es so, hier in Deutschland ein falsches Wort auf der Bühne und sofort hat man einen berühmt-berüchtigten Shitstorm am Hals, mhm, im Internet vor allem. Das empfinde ich in Amerika als nicht so extrem. Also ich finde sowieso, also wenn ich auf Englisch rede und meine Show auf Englisch spreche, Englisch ist eine sehr, sehr fließende Sprache. Also ich finde, man kann viel, viel besser mit den Worten artikulieren. Es ist einfach, ja, ich kann das gar nicht greifen, ne? Also es ist einfach, ja, irgendwie ein bisschen entspannter. Es wird nicht jedes Wort auf der Goldwaage gelegt, wie hier bei uns zum Beispiel.
Ja. Jetzt ist ja die Kombination Kirche und Hypnose ja schon spannend. Wie,
stimmt.
Wie passt das zusammen?
Die Antwort vor die Presse wäre gewesen, ich habe immer gesehen, wie der Pfarrer angefangen hat zu predigen und dann sind schlagartig 10 Leute eingeschlafen und das wollte ich auch gerne können. Die richtige Antwort ist allerdings tatsächlich, ich habe vor 19 Jahren eine Show gesehen in einem Freizeitpark, war von dieser Show total fasziniert und bin an der Thematik hängen geblieben. Und wie passt das zusammen? Es passt sehr gut zusammen, weil es gibt tatsächlich spannende Parallelen und Schnittstellen. Also wenn man sich mal zum Beispiel eine katholische Messe anguckt, das basiert alles auf Ritualen, immer auf Wiederholungen. Einer redet vor, der andere redet nach. Wenn man mal ins Kloster geht und mal so ein richtiges Klosterfeeling hat, wo Mönche oder Nonnen gegenüber im Chorgestühl sitzen und gegeneinander meditationsartig ansingen. Also es ist ganz, ganz viel sozusagen ähnlich, was diesen Zustand angeht, mit dem ich arbeite, ja. Und das kennt man ja ganz oft, ne, gehst in die Kirche, dann kommen sie schon mit der Prozession und Weihrauch und so voll, verfällt man in so einen Singsang, ne? Mhm. Also das ist, es gibt schon Schnittstellen.
Ja. Und du hast vorher also auch schon Orgel spielen können oder kam das, ja, dann später?
Nee, also ich habe angefangen, Keyboard und Orgel zu spielen in der 4. Klasse. Da muss ich, keine Ahnung, wie alt ist man in der 4. Klasse? 8, 9, irgendwie sowas vielleicht? Kommt das hin?
10, 9, 10, je nachdem, wie alt man ist, wenn man eingeschult wird.
Ja, ne? Genau, also ich schätze 8, mal, 9, 10, genau, ja, irgendwie so 9 oder sowas, genau. Also Hypnose kam sozusagen müh später dazu. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil meine beiden großen Interessen haben sich parallel entwickelt und ich habe halt meine beiden Hobbys zum Beruf gemacht und das ist echt eine schöne Sache.
Ja. du sagst ja immer so, du bist der Einzige, der auf, also vielleicht, ich weiß schon, was kommt,
ja.
Der Einzige, der auf einer Hochzeit Orgel spielen kann und dann im Anschluss noch die Leute hypnotisieren.
So ist es, genau, ja. Genau, das, die Kombination gibt's weltweit nicht, da bin ich wirklich der Einzige, das ist ganz, ganz witzig. Also wenn irgendjemand mal heiraten sollte in deinem Umfeld, dann kannst du mich,
wie gesagt. Hast du das denn schon gemacht?
Ja, klar.
Okay, cool.
Kannst du mich erst als Musiker engagieren und dann gibt's noch eine Unterhaltungsshow. Kombipaket ist billiger, als wenn man zwei Einzelkünstler bucht.
Ja. Abgesehen von Vitamin B, wie kommen die Leute da auf dich zu?
Tatsächlich Recherche. Also ich habe, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Online-Marketing. Wie gesagt, es gibt halt nicht so viele Hypnotiseure, also fünf, die man wirklich als seriös oder Show-Hypnotiseure, fünf, die man als wirklich seriös bezeichnen kann und wo man weiß, die treten regelmäßig auf und sind präsent und dann hört es schon auf. Und da sticht man halt entsprechend heraus. Und jeder, der meinen Namen googelt oder auf der Homepage landet, sieht halt sehr, sehr schnell, dass es da noch einen anderen Tätigkeitsbereich gibt, in dem ich tätig bin, genau.
Mhm. Du hast vorhin von Die Unfassbaren erzählt,
ja.
Also der Kooperation mit Ben David. Wie ist das entstanden? Habt ihr euch zufällig kennengelernt irgendwo? Oder?
Ja, ja, jetzt muss ich wieder die Geschichte erzählen, da kriege ich vom Kollegen Ärger, aber es ist leider so. Wir sind 2014 beim Stockstädter Jugendkleinkunstpreis, ja, den gibt es wirklich, sind wir gegeneinander angetreten. Wir wurden aus hunderten Künstlern ausgewählt in die Finalrunde. Mhm. So hat man uns gesagt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eher nur 20 Künstler waren, aber ist ja egal. Und dann sind wir im Finale gegeneinander angetreten und ich habe dem guten Mann mit 2 Punkten Vorsprung abgezockt.
Sehr gut.
Das ist bis heute, ich glaube, das ärgert ihn bis heute. Aber wie gesagt, wir hatten sehr viel Spaß an dem Abend und möglicherweise floss an dem Abend noch das ein oder andere Bierchen. Und dann haben
wie
wir
alt
uns,
wart ihr?
Gott, wie alt waren wir?
12.
Nee. Momentchen mal, 20, so 21, so den Dreh muss das gewesen sein, genau. Ja, ja, und dann haben wir uns gedacht, ach, lass mal was gemeinsam machen. Ich hatte schon länger die Idee im Hinterkopf, dass ich gerne mal eine Show mit Zauberei und Hypnose machen wollte, weil das gab's und gibt es nicht. Und ja, dann kam er mir da über den Weg gelaufen und er zaubert sehr gut. Und dann dachte ich mir, ja, so machen wir es. Er fand die Idee super. Und dann haben wir unsere erste Show 2015 im Januar gespielt im Osten, in Gera.
Sehr cool. Jetzt habe ich ja schon 2, 3, 4 Shows von dir ansehen dürfen.
Mhm.
Mal alleine, mal in der Kooperation mit Ben David als Die Unfassbaren. Ich habe es jetzt immer so mitbekommen, eher war es immer so, dass es so einen Teil Zauberei gab, einen Teil, oder Magie, was ist besser? Was kann man eher sagen? Passt beides, oder?
Ich sag immer, Magier klingt ein bisschen schöner als
ja,
Zauberer,
oder?
Aber
ist so, ja.
Genau.
Okay, also ein Teil Magie und ein Teil, Hypnose ist ja auch irgendwie Magie, von daher könntet ihr euch auch die Magischen nennen.
Oh ja, das könnten wir machen, aber ach, Die Unfassbaren ist jetzt etabliert, schon. Das lohnt sich nicht mehr.
Ist es schwer, das miteinander zu kombinieren, dass man sagt, ich versetze jemanden in den Hypnosezustand und dann mache ich mit ihm einen Trick, weil der vielleicht den Trick verhauen könnte dann, oder?
Ja, also es ist tatsächlich, wir haben viel ausprobiert in den letzten Jahren. Also Ursprung war es tatsächlich so, wir kommen gemeinsam auf die Bühne, dann Rainer Block Ben David, dann die Pause, dann Rainer Block Christo. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir würden gern mehr zusammen machen und untereinander kooperieren. Dann haben wir es mal ausprobiert, dass wir die Hypnose über beide Teile ziehen und während der Hypnose zaubern. Das funktioniert aber nicht, weil die Aufmerksamkeit des Publikums so sehr bei den Personen hängt, die da plötzlich zusammensacken oder eingeschlafen sind, dass jeder Zaubertrick, egal wie gut er ist, völlig untergeht. Das haben wir dann relativ schnell wieder gecancelt. Und dann sind wir dazu übergegangen, dass wir bei diesem Blocksystem geblieben sind, aber mittlerweile relativ viel interagieren. Also ich spiele dann in seinem Teil noch zwischendurch Klavier. Er taucht in meinem Teil auf. Also wir haben eine Nummer, wo ich den Teilnehmern einrede. Sie denken, sie wären die Jury vom Supertalent und müssen jetzt gleich einen Zauberer bewerten. Und das ist dann natürlich Ben, der dann halt einen Trick auf der Bühne vorführt. Und so haben wir angefangen, die beiden Teile gut ineinander zu verflechten. Und mittlerweile haben wir die Show, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Level und sind beide sehr, sehr zufrieden mit der Show. Also das ist natürlich völlig klar. Wir haben beide ganz unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Ideen. Und irgendjemand war in den letzten Jahren nie immer ganz zufrieden. Das war immer sehr am Schwanken. Aber jetzt gerade sind wir so am Punkt, wo wir sagen, ja, da fühlen wir uns beide sehr, sehr wohl mit.
Ja, cool. Was ist dabei mal so richtig schief gegangen?
Ach, was ist so richtig schief gegangen? Also, das Beste ist natürlich immer noch unsere legendäre erste Show, die wir im Volkshaus Zwützen in Gera gespielt haben. Mhm. Unser Motto war immer ohne Proben ganz nach oben. Und dementsprechend, wir wollten eine sogenannte Quick-Change-Nummer zur Eröffnung machen. Quick-Change ist Kleider wechseln in Sekunden schneller. Und wir hatten keine Ahnung, wie man das macht und haben uns dann damals Blaumänner bestellt, haben uns dann so richtig dicke, fette Magneten geholt, haben die festgeklebt und einnähen lassen von Bens Oma damals noch. Und dann war die Show und die Show gab es nur theoretisch auf dem Blatt Papier, weil wir dachten uns, wir proben am Tag selbst, das reicht aus. Ja, und dann sind wir auf die Bühne und haben festgestellt, dass wir uns in diesen Overworlds wirklich keinen Millimeter bewegen konnten, ohne dass sobald du einen Schritt gemacht hast, es war ganz schlimm. Und dann weiß ich noch, dann war die Eröffnung, wir sind hinter so einem Vorhang hergelaufen, da haben wir uns dann quasi schnell umgezogen. Dann standen wir beide in der Abendgarderobe da, Ben rennt vor, Ben reißt wirklich unsere Wand, die wir im Hintergrund stehen hatten, um sein Bellpack, also vom Headset, fliegt zur Seite, inklusive Batterie, die ist rausgeflogen. Da ist eine Batteriesicherung drin, das kann nicht passieren. Und dann hat er, glaube ich, noch im weiteren Verlauf, hatten wir so eine Feuernummer und dann hat der feuerfeste Vorhang tatsächlich noch ein bisschen Feuer gefangen. Das war auch ganz witzig. Also es war eine Show sondergleichen. Und was diese Show so amüsant gemacht hat, ist das Publikum dort in Gera, oder das ist Tendenz, also so eine Tendenz in dieser Gegend im Osten ist, wie soll ich sagen, sie reagieren während der Show nicht. Sie zeigen dir erst nach der Show, wie es ihnen gefällt. Mhm. Und wir standen also wirklich da 1,5 Stunden auf der Bühne, hatten überhaupt keine Ahnung, ob unsere Gags zünden. Also wir haben wirklich Rotz und Wasser geschwitzt, weil wir natürlich selbst gemerkt haben, dass nichts so läuft, wie wir es wollten. Mhm. Und das Publikum war am Ende sehr begeistert. Geil. Und dann haben wir festgestellt, oh, man kann mit viel Kinkerlitzchen Geld verdienen. Das ist gut. Und dann haben wir es mal ein bisschen ernsthaftig ausgebaut. Aber mir sind vor ein paar Wochen noch die Aufnahmen von dieser ersten Show in die Hände gefallen. Die gibt's nämlich noch und ich habe mich wirklich sehr amüsiert.
Sehr, sehr geil. Vielleicht eine der spannendsten Fragen. Ist Hypnose echt?
Oh, also das ist
wahrscheinlich auch die Standardfrage, die du immer bekommst. Ist das echt oder sind das Schauspieler, die da eingestellt sind?
Also ich persönlich glaube ja nicht an meine Fähigkeiten. Nee, nee. Quatsch. Ja, natürlich ist es echt. Also du kannst es ja auch vor allem, und das ist das Gute, wissenschaftlich nachweisen. Mhm. Du kannst diesen Zustand wissenschaftlich messen und sichtbar machen. Insofern ist der Zustand echt, ja. Und all die immer sagen, ich kaufe die Leute ein. Ich hatte erst gestern wieder so ein kleines Gespräch mit jemandem, die zu mir gesagt hat, ja, ach, ich kenne dich zwar jetzt schon seit Jahren, aber jetzt habe ich die Show gesehen, die sind doch alle eingekauft. Und habe ich gesagt, kalkulier das mal durch. Sagen wir mal im Schnitt 30 Leute auf der Bühne, mal 70 Shows, jeder kriegt 20 Euro. Teure Sache. Mhm. Und das noch bei der Inflation, das wird sich nicht rechnen.
Ja. Hast du mitbekommen, dass man über die KI mittlerweile schon anfängt, Träume auszulesen?
Ich habe witzigerweise, nachdem ChatGPT aufkam, natürlich wie jeder andere auch ein Video gemacht und habe ChatGPT gesagt, es soll mir mal eine Hypnose-Einleitung schreiben. Hm. Ich würde ganz gerne so, oder? Und dann habe ich jemanden mit ChatGPT sozusagen hypnotisiert. Und ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Was aber ganz, ganz spannend war, war, dass eine Struktur zu sehen war, und zwar eine richtige Struktur, so wie man halt vorgeht. Ne? Nur wie es halt also ich sag mal so, zu 70% war es gut, die entscheidenden 30% waren aber schlecht. Aber trotzdem sah man wirklich eine ganz klare Struktur, was halt vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Ne? Also es ist schon spannend, diese KI-Geschichten.
Ja, das ist wirklich verrückt. Also konkret war es sogar in dem Fall so, man hat quasi der KI beigebracht, so und so sehen also die elektrischen Ströme im Gehirn aus, wenn das und das Bild gesehen wird. Mhm. Und irgendwann ist dann die KI dann so weit gewesen, dass sie angefangen hat, diese Bilder auch selbst wieder zu reproduzieren und zu verstehen. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Ich kann mir auch vorstellen, dass da viel Verständnis auch nochmal für das Thema Hypnose irgendwann kommen wird.
Ja, das Verständnis steigt ja schon seit Jahren, weil man halt feststellt, wie vielseitig es einsatzbereit ist. Was aber so ein Punkt ist, das ist übrigens auch wieder so ein deutsches Phänomen. Wir Deutschen, wir finden Dinge erst gut, wenn wir ganz genau wissen, wieso funktioniert das, was passiert das Und nur wenn die W-Fragen beantwortet sind, dann sind wir glücklich und können irgendwas akzeptieren. Und bei der Hypnose ist es zwar so, wir wissen, was im Gehirn passiert, das können wir ganz genau sichtbar machen und nachweisen. Wir wissen, was wir tun müssen, um diesen Zustand auszulösen. Wir wissen aber nicht, warum das, was wir tun, den Zustand auslöst. Das wissen wir nicht. Und somit ist eine Frage nicht bearbeitet und damit tun sich dann viele Leute ganz, ganz schwer.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, was ist eigentlich Hypnose, wie funktioniert die?
Ja, also Hypnose ist erstmal nichts anderes als eine Form der Kommunikation. Das ist ein Entspannungszustand und zwar ein Entspannungszustand, in dem man auf irgendetwas sehr stark fokussiert ist. Und das ist ein Zustand, den wir mehrfach am Tag natürlich durchleben. Also du sitzt in einer Konferenz in der Schule, in der Uni, vorne steht der Geschichtslehrer und labert und man selbst guckt aus dem Fenster und ist mit Gedanken ganz weit weg. Ging mir regelmäßig so. Das ist ein hypnotischer Zustand. Ja, oder man steht, morgens klingelt der Wecker, man ist noch schlaftrunken, haut drauf, dreht sich noch dreimal um. Genau das ist dieser Zustand. Der einzige Unterschied ist, ich führe diesen Zustand künstlich herbei. Aber der Zustand selbst ist ein natürlicher Zustand und den durchleben wir mehrfach am Tag.
Das heißt, ich hypnotisiere mich ja quasi selbst.
Ist richtig.
Aber geht so richtig, also ich sage so eine richtig tiefgehende Hypnose, also Selbsthypnose, funktioniert das? Also A, funktioniert das? B, was muss ich da tun? Und C, ist das zu vergleichen mit Meditation oder ist das sogar das Gleiche?
Also ich fange mal von hinten nach vorne an. Also der Zustand, es gab vor ein paar Jahren mal eine Studie an einer Universität, da hat man Leute eingeladen, die Yoga machen, autogenes Training, Hypnose, was es sonst noch alles gibt. Und spannenderweise hat man die gemessen und festgestellt, die Leute sind in den gleichen Zuständen drin. Ja, also es ist der gleiche Zustand, er wird nur anders genannt und genutzt. Und dann muss man ja eigentlich, wenn man es jetzt formal ganz richtig machen möchte, sagen, Hypnose ist nur eine Technik, und zwar die Technik, um einen Trancezustand zu erreichen. So wäre es eigentlich richtig. Also man, deshalb ist eigentlich der Satz, man ist unter Hypnose oder in Hypnose falsch. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, Hypnose ist sozusagen die Technik, mit dem ich diesen Zustand einleite, um in diesen entspannten Trancezustand hereinzukommen. Ja. Und der ist, wie gesagt, bei Yoga, Autogentraining, Meditation gleich. Und tatsächlich ist es so, tatsächlich müsste man streng genommen sagen, der Mensch hypnotisiert sich selber. Ich leite den nur an. Es gibt ja auch sowas wie Selbsthypnose, man kann ja auch selbst meditieren, aber man kann es eben auch geführt machen. Und klar, wenn ich jetzt gerade an irgendwelchen Dingen arbeiten möchte, an Verhaltensweisen und die ändern möchte, kann ich die in der Regel natürlich nicht selbst ändern, auch nicht in diesem Zustand. Da braucht man einfach Anleitung von außen. Also jemand, der sozusagen außerhalb des Systems steht.
Ja. Wir haben uns ja auf einer, ich springe jetzt total mit dem Thema.
Alles gut.
Ich bin immer so initiativ, plötzlich fällt mir was ein. Jetzt einfach kippen. Genau. Wir haben hier nämlich so eine richtig schicke Karaffe mit Pfirsichen. Mm. Und es schmeckt tatsächlich auch ein bisschen nach Pfirsich. Genau, es sah gerade ein bisschen gefährlich aus.
Ah oh, ja.
Genau. Wir haben uns auf einer Gala kennengelernt. Mhm. Und auf dieser Gala war es so, dass du dann eben mit Ben David aufgetreten bist. Mhm. Und als allererstes wolltest du ja quasi mal, also ich gebe mal so den Ablauf mit, wenn ich das darf.
Gerne.
Als allererstes wolltest du, glaube ich, erstmal checken, wer ist überhaupt empfänglich für diesen Zustand oder für die Hypnose, je nachdem, wie wir es jetzt eben sehen wollen. Und da ging es, glaube ich, darum, einfach so ganz langsam einen Arm runterzunehmen im Publikum. Oder dann auch die Hände bewegen sich aufeinander zu. Dazu gibt es ja ganz viele Übungen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin da sehr empfänglich für. Und dann hast du ja quasi die, bei denen es funktioniert hat, auf die Bühne gerufen. Das heißt, du filterst da ja schon so ein bisschen, selektierst. Du hast ja auch gesagt, kommen bestimmt viele Fragen auf, du hast ja auch gesagt, das funktioniert eigentlich auch nur, wenn man das wirklich selbst will.
Ja.
Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich schreibe es mir hier nochmal mit auf. Mhm. Selbst wollen. Genau. Und dann stand mir da auf der Bühne und dann hattest du damals, ich weiß gar nicht, es war so Blasmusik oder Marschmusik oder wie auch immer, und dann mussten halt alle irgendwie den linken Arm oder rechten Arm oder irgendeinen Arm halt nach oben nehmen und dann so ganz langsam nach unten nehmen, so langsam, wie es nur irgendwie geht, und sich so sehr darauf fokussieren und konzentrieren, dass man quasi an nichts anderes denkt, um das mal sehr abzukürzen. So, und dann wollen wir über die Show nicht sprechen, die dabei waren. Die wissen, warum ich jetzt lache, aber es muss ja auch ein paar Insider geben. Und ja, als sie dann vorbei war, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie lange geht denn so ein Part, so eine Stunde vielleicht? Oder
also die ganze schon? Show mit Ben zusammen war eine Stunde, also habe ich so ungefähr 40 Minuten gehabt.
Ich hatte das,
ich überziehe immer.
Ja, ich hatte so das Gefühl, es waren so für mich 10, 15 Minuten und habe gar nicht so viel mitbekommen. Ich hatte eher so das Gefühl, so ein bisschen in so einem halbwachen Traumzustand zu sein. Können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ob das eben stimmt oder nicht. Und da könntest du mir auch nochmal was zu, also wirst du dich halt bestimmt mit auskennen, so Schlafparalyse und so weiter. Mhm. Genau. Und dann war es so, dass ich danach so on fire war, dass ich ja auf dich zugekommen bin. und quasi gefragt habe, wie ist das möglich, wie kann ich das auch lernen? So, da ist mir natürlich auch bewusst, es geht nicht von heute auf morgen. Das ist wie, glaube ich, jedes Mundwerk, jedes Handwerk, jede Kunst. Das braucht sehr, sehr viel Zeit. Insbesondere wahrscheinlich ja auch, gibt es deswegen in Anführungsstrichen nur, oder nicht in Anführungsstrichen, gibt es nur 5, die in Deutschland das wirklich regelmäßig machen. Aber da ist jetzt quasi die erste Frage. Wie lange hast du gebraucht, dass es da für dich funktioniert und wie lange brauchst du im Schnitt und kann man das auch so nebenbei machen oder muss man das schon hauptberuflich anstreben, weil es wird ja jetzt keine Ausbildung zum Hypnotiseur geben, konkret, wo man dann bei der IHK oder sonst irgendwo einen Abschluss macht.
Nee, also generell ist es halt wie immer im Leben, es ist eine Frage von Fleiß, regelmäßigen Üben und eine Frage, wie weit möchte ich etwas bringen. Ich vergleiche als Musiker immer sehr, sehr gerne Hypnose mit Klavierspielen. Ich kann dir relativ schnell erklären auf dem Klavier, welche Taste welcher Ton ist. Aber du kannst noch kein Stück spielen. Das Stück kannst du erst spielen, wenn du übst. Und du selbst entscheidest, spiele ich ein leichtes Stück oder spiele ich ein sehr, sehr schweres Stück. Und dann ist es eine Frage, wie viel Zeit investiere ich da rein. Und das ist mit der Hypnose ganz genau das Gleiche. Die Technik, wie Hypnose funktioniert, ist kein Kinderwerk. Die kann man überall im Internet nachlesen. Das ist kein Geheimnis oder so. Und ich kann dir die auch relativ schnell erklären. Aber man muss halt lernen, mit Menschen umzugehen. Man muss immer wieder üben. Menschen sind unterschiedlich. Du musst von den Leuten, mit denen du arbeitest, ernst genommen werden. Die Leute müssen dir vor allem vertrauen, sonst funktioniert es nicht. Und diese ganze Menschenkenntnisschiene ist eine Sache. Ich würde sagen, es gibt, glaube ich, nur ganz, ganz wenig Menschen auf der Welt, die werden, sagen wir mal, geboren mit dem absoluten Menschenverständnis. Ja? Und die meisten müssen sich das antrainieren und immer wieder gucken und schauen und hinterfragen, wieso ist das jetzt passiert, wieso hat er so reagiert. Und das ist ein niemals endender Prozess und das habe ich mit bis heute noch mit meinen Shows. Also jede Show, die ich spiele, zeichne ich auf. Jede Show, die ich spiele, gucke ich mir im Anschluss an der Show an und unterhalte mich sehr viel mit den Leuten und bin immer auf deren Feedback gespannt, weil logischerweise, also ich habe zwar meine Vorstellung, aber vielleicht kommt die Vorstellung im Publikum ja ganz anders an, ja. Und sowas muss man wissen und das geht eben nur, wenn man sich auf Menschen sozusagen einlässt. Und das ist das Entscheidende und da scheitern die meisten dran.
Du hast gerade gesagt, wenn man sich selbst darauf einlässt, man muss es also selbst wollen. Also du kannst niemanden hypnotisieren, der das nicht möchte.
Ich wünschte, ich hätte diese Fähigkeit, aber die ist leider noch nicht erfunden worden. Nee, also man muss sich auf die Hypnose einlassen, wehrt man sich dagegen keine Chance. Und übrigens auch, wenn man in dem Zustand ist, kann man sich aus dem Zustand rausholen. Also nur, weil ich jemanden hypnotisiert habe, ist das jetzt kein Granat dafür, dass er alles macht, was ich will.
Das macht es natürlich aber auch schwer für Skeptiker, die sagen, das funktioniert doch nicht und die sich da querstellen, das dann wirklich zu verstehen. Und das.
Naja, ach, ich denke mir immer, wenn jemand meint, es funktioniert nicht, dann ist das halt in seiner Realität so. Und ich versuche die Leute dann auch nicht mehr davon zu überzeugen, dass es doch funktioniert, weil wenn jemand diesen Entscheidung trifft. Ich hatte die Tage eine ganz witzige Situation. Ich war in einem Clubhotel, bin in einem Clubhotel aufgetreten und da war eine Animateurin, die kam an und sagte zu mir, das funktioniert bei mir nicht. Und ich stand da gerade mit dem Techniker und ich guckte den Techniker an. Wir kannten uns schon von ein paar anderen Shows in dem Club. Er grinste, ich grinste und sagte, na dann komm doch auf die Bühne. Und sie so, nee. Und dann sagte ich, doch, weil wenn es ja nicht klappt, hast du ja nichts zu befürchten. Okay, dann ist sie tatsächlich auf die Bühne gekommen. Und wie soll ich sagen, sie war die witzigste Kandidatin überhaupt. Also, du hast richtig gesehen, also die ist zusammengesackt und an Stellen umgefallen, wo man nicht umfällt. Und du hast es ihr einfach im Gesicht angesehen, dass sie in einem anderen Zustand war. Nach der Show sind natürlich alle auf sie los und sie war ein bisschen, ich würde mal sagen, überfordert damit, weil dann hat man ihr Videos gezeigt und sie war völlig, also noch so ein bisschen wie in einer anderen Welt. Und dann saßen wir da hinterher noch mit ein paar Leuten rum, bestimmt noch 3-4 Stunden. Ich habe was gezeigt. Viele Sachen oder einige Sachen haben auch nicht geklappt, weil manche Sachen gehen eben, manche nicht. Und sie wurde im Verlauf des Abends immer ruhiger, immer ruhiger. Und dann ganz am Ende, als alle weg waren, ging sie zu mir und sagte, boah, also ich wollte das jetzt nicht vor allen sagen, aber ich glaube ja nicht, dass das bei mir so geklappt hat. Ich glaube, das war Selbstoptimierung. Sie sagte immer das Wort Selbstoptimierung. Und dann sagte ich zu ihr, wie kommst du denn da drauf? Sagt sie, ja, also irgendwie, ich wollte ja auch, dass das klappt. Und ja, aber Und dann sagte ich zu ihr, weißt du, das Witzige ist, stell dich morgen in dem Club und erzähl überall, es hat nicht geklappt. Dir wird keiner glauben, keiner. Weil du hast gesehen, also du hast es einfach optisch gesehen, dass bei ihr was anders war als sonst. Und genau das hat sie gemacht. Sie hat dann überall erzählt, es hat nicht funktioniert und alle haben gesagt, sie ist bescheuert, weil jeder hat sie ja gesehen, ne? Und das ist immer ganz, ganz spannend, weil wenn du jemanden hast, der wirklich sagt, boah, pff, also im Endeffekt wusste sie auch, dass das funktioniert hat, aber es ist halt eine schöne Ausrede gewesen, ne? So, aber im Endeffekt ist es so, wenn jemand wirklich sagt, pff, ich bin Skeptiker, dann will der auch ein Skeptiker bleiben. So. Und ich kann dir natürlich mit wissenschaftlichen Fakten und Belegen kommen. Ich kann es einem 1:1 wissenschaftlich nachweisen. Man kann jeden, der hypnotisiert ist, an entsprechenden Geräten anschließen. Da könnte man es sichtbar machen. Aber selbst das würde jemand, der skeptisch ist, nicht überzeugen. Der wird auch sagen, glaube ich nicht. So, ne? So, das ist, wie es ist.
Du hast ja gerade gesagt, sie war so ein bisschen anders als sonst. Ich habe auch mal eine Show von dir gesehen hier in Berlin. Da hast du ein Mädel auf die Bühne geholt. Die war relativ.
Darf man an der Stelle Eigenwerbung machen? 16.3. nächstes Jahr im Tempodrom in Berlin.
Jetzt kommt es drauf an, wenn man das anhört, also 2024.
2024, genau. Natürlich.
Muss ich jetzt hier irgendwo einblenden, dass das eine Werbesendung ist? Ist es nämlich nicht, aber keine Ahnung.
Oh weh. Er kriegt kein Geld dafür.
tatsächlich nicht. Macht mich ein bisschen traurig. Aber nein, das ist okay. Sie war sehr introvertiert, die du da auf die Bühne geholt hast. Und wirklich sehr
augenscheinlich. Ja, also eigentlich, sie arbeitet da als Sportanimateurin. Eigentlich ist sie da eine sehr extrovertierte, aber auf der Bühne ist sie sehr introvertiert geworden. Also du hast wirklich so einen krassen Change in der Personality gesehen.
Meinte tatsächlich jetzt die Situation, die ich beobachtet habe. Alles gut. Da im Tempodrom, also die ist ultra introvertiert gewesen, ist da hochgegangen, also ein ganz kleines graues Mäuschen, hast du sie hypnotisiert. Und dann hat die angefangen, weil du ja gesagt hast, sie soll irgendwie singen oder so, rumgesungen und war so, also ein komplett anderer Mensch. Als du sie aus der Hypnose geholt hast, ist sie sofort wieder so in sich gekehrt gewesen und hat auch gesagt, ja, irgendwie, was ist hier passiert, so, also. Wie funktioniert das, dass man dann ein ganz anderer Mensch ist? Ist es eigentlich so, dass sie eigentlich extrovertiert ist, aber das nicht aus sich rauslässt? Oder kann man einfach mal ein anderer Mensch dann sein? Weil man kann ja, also man macht ja tendenziell, also man macht ja keine Dinge, die man sonst nicht machen würde.
Das ist richtig. Also prinzipiell ist es, würde ich behaupten, Menschen bauen im Alltag Mauern auf, weil sie Dinge verschleiern wollen oder weil sie feststellen, irgendeine Art und Weise, wie sie sich geben, funktioniert sehr, sehr gut. Ich meine, das sieht man an Künstlern ganz hervorragend. Ich nehme da jetzt mal meinen Kollegen Ben David als Beispiel, der ja eine Künstlerperson geschaffen hat und der diese Künstlerperson im Leben auch lebt, ja. Und das wird seinen Grund haben, dass diese Persönlichkeit genau so ist, wie sie ist, weil vielleicht Dinge besser funktionieren, die sonst nicht besser funktionieren. Und das ist bei solchen Leuten unter Hypnose auch. Die bauen halt Mauern auf und unter Hypnose lassen sie diese Mauern fallen. So, weil das ist eine Sache, die man sehr, sehr schnell merkt. Leute werden auf der Bühne oder generell im Hypnosezustand sehr, wie sie eigentlich sind. Und da kann man dann solche spannenden Entdeckungen tatsächlich machen. Das kommt des Öfteren mal vor, ja, weil man dann Eigenschaften beiseite legt und sagt, ach, ist gerade nicht wichtig sozusagen. Und das ist schon eine spannende Sache, ja.
Könntest du Tiere hypnotisieren?
Nee, geht über die Stimme. Und da die Menschen Tiere unsere Stimme nicht funktionieren, funktioniert das nicht.
Aber es gibt doch Menschen, die behaupten, sie können Tiere hypnotisieren, Huhn umdrehen und so, oder ist das was anderes?
Das ist keine Hypnose, das ist die berühmt-berüchtigte Schockstarre. Wenn man Hühner oder zum Beispiel mit Alligatoren geht das auch, also wenn du mal Langeweile hast, Alligator, schnell auf den Rücken drehen, die verfallen in eine Schockstarre. Hintergrund ist der, wenn deren Feinde anrauschen und die Viecher tot sind, fressen die Feinde sie nicht und in dieser Schockstarre wirken sie wie tot. Das ist also ein Sicherheitsreflex der Tiere. Das hat nichts mit Hypnose zu tun, gar nichts.
Was haben die denn für Feinde?
Ich bin leider kein Tierexperte.
Andere Alligatoren.
keine Ahnung, Greifvögel, was weiß ich, ich kann es dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Schockstarre, die nichts mit Hypnose zu tun hat.
Zwei Punkte für die nächste Frage. Zum einen funktioniert es ja unfassbar gut bei Menschen, die besonders stark gestresst sind.
Ich freue mich, dass du schon das unfassbar einbaust. So weit habe ich dich schon manipuliert, dass du immer unsere Shownamen erwähnst. Danke.
Sehr gerne. und zum anderen, du darfst gleich. Und zum anderen war es ja damals so, mit meiner Freundin saß ich dann da am Tisch und sie hatte total Angst, mit dir zu sprechen, weil sie Angst hatte, dass es funktioniert. Und sie hat ja nur die Bühnenshow gesehen, hat mir auch nicht geglaubt, dass das funktioniert hat. Und sie, also als ich runterkam von der Bühne, hat sie gesagt, hä, das ist, du hättest mir sagen können, dass du das jetzt hier machst und sie ja sagen können, dass du da, dass ich abgesprochen hast und so. Und dann saßen wir da am Tisch und dann hast du sie, ich sag mal aus meiner Sicht, nur kurz angeguckt. Du hast, sie hat dir die Bühnenshow teilgenommen und hast so ganz kurz ihre Hand genommen, um Hallo zu sagen, hast kurz dran gezogen und dann machst du ja immer dieses genau, und vielleicht ist jetzt jemand direkt wieder getriggert.
Hm.
Und dann war sie tatsächlich in dem Zustand der Trance. Wie funktioniert das? Und erzähl doch mal was zum Stress gerne.
Genau, ich fange mal wieder von hinten nach vorne an. Also in meiner Erinnerung war es so, dass Robert das ganz gezielt und clever gemacht hat. Er hat mich einfach an den Tisch geholt und sie vorgeschickt. Das war auch das sehr intelligent.
Gegebenenfalls gewesen, soll gewesen sein.
Aber. Nee, also in dem Fall war es tatsächlich so, es gibt ganz oft Leute, also ist es natürlich immer bequemer zu sagen, das klappt nicht und sowas als Schutzbehauptung zu nutzen. Und bei ihr habe ich damals gemerkt, sie war der festen Überzeugung, das klappt sowas von bei ihr. Sie sagt aber, nee, klappt bei mir nicht, so um ein Stück Sicherheit zu haben.
Ja.
Und sie war dann ja auch interessiert und irgendwie wollte sie und irgendwie auch nicht und dann ja doch. Und als sie dann sagte, doch, da wusste ich jetzt.
Also so der Angst vor Kontrollverlust eigentlich.
Genau, richtig. Ja. Und dann wusste ich, jetzt wird's witzig. War dann ja auch so.
Ja.
War ein sehr unterhaltsamer Abend. Danach hat sie, glaube ich, nicht mehr davor Angst gehabt. So ein Glück. Und zum Thema Stress, genau. Also dadurch, dass das natürlich ein sehr entspannender Zustand ist und Entspannung wirkt ja bekanntlich gegen Stress, kann man das sagen, ganz viele Leute, wenn sie nach der Hypnose aufwachen, boah, bin ich jetzt gerade tiefenentspannt oder mir geht's richtig gut. Das war wirklich wie Erholung, wie so ein Powernap. Und deshalb kann man es halt auch entsprechend super einsetzen, wenn Leute dauerhaft Stress haben.
Nochmal, um kurz zurückzukommen auf dieses Thema, wir standen dann da und ich habe gefragt, was muss ich jetzt machen, um das zu lernen? Wie viel Zeit muss ich denn tatsächlich wirklich einrechnen? Was muss ich tun, damit ich es kann? Was muss dafür gegeben sein? Welche Talente sollte ich mitbringen?
Ja, Zeit kann man nicht betiteln. Das ist, glaube ich, von jedem sehr individuell abhängig. Also was halten, also ich behaupte, alles, was du brauchst, um Hypnotiseur zu werden, kannst du lernen. Natürlich ist es vom Vorteil, wenn einige Dinge gegeben sind, sozusagen. Also was vom Vorteil ist, ist zum Beispiel, wenn jemand gut sprechen kann, weil es sich ja alles rund um die Sprache dreht. Es könnte äußerst problematisch werden, wenn jemand dir erzählt, du wirst jetzt immer müder und müder, du kannst dich immer mehr entspannen.
Ja.
Nicht so gut, ja. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch, wenn man jetzt eine Stimme hat, die vielleicht nicht sehr gut funktioniert, gibt es sowas wie Stimmtraining oder ähnliches. Also ich finde, du kannst an jedem einzelnen Punkt arbeiten. Das Einzige, wo du meiner Meinung nach nicht dran arbeiten kannst, weil das hast du entweder oder das hast du nicht, ist Empathie. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ist nur ganz, ganz, ganz schwer erlernbar, wenn man sie nicht hat. Und alles andere aber ist, wie gesagt, reine Trainingssache. Also es gibt Leute, die besuchen Kurse und probieren sich danach direkt aus. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen vermessen zu sagen, ich mache jetzt einen Kurs und ab nächste Woche arbeite ich hauptberuflich als Showhypnotiseur. Das wird nicht funktionieren. Weil natürlich auch gerade bei so einer Showhypnose, da stecken natürlich noch ganz viele andere Faktoren hinter. Ne? Also man muss immer bedenken, ich sage immer, 20% von der Hypnose-Show sind Hypnose und 80% sind Psychologie. Wie trete ich auf? Wie gebe ich mich auf der Bühne? Wie kommuniziere ich mit dem Publikum? So eine Show beginnt eigentlich schon weit im Vorfeld, nämlich mit dem Marketing, in dem Moment, wo die Leute uns das erste Mal sehen oder mich das erste Mal sehen, ja, im Internet. Und da gehört ganz, ganz viel zu und das ist eine hochkomplexe Geschichte. Und es ist halt, wenn man es halt wirklich sagt, ich möchte es hauptberuflich machen, ich möchte mich damit umfangreich beschäftigen, sehr, sehr zeitintensiv. Es ist halt nicht, ich gehe nur auf die Bühne und mache jetzt mal ein bisschen Show. Das klappt nicht.
Hattest du denn da auch mal einen Tag, wo du wirklich eine Show absagen musstest, weil du gemerkt hast, mal abgesehen von, du bist jetzt vielleicht krank wegen der Grippe, wo du gesagt hast, heute bin ich echt nicht in Stimmung, ich krieg das heute nicht hin mit der Empathie oder ich kann da nicht auf die Leute eingehen?
Nee, das tatsächlich nicht. Ich bin auch der Meinung, als Profikünstler musst du fähig sein, auch wenn du einen schlechten Tag hast, zum Beispiel wegen privatem Umfeld oder so, dass du damit umgehen musst. Es gibt Mittel und Wege, also ganz Standardtechnik, kennt jeder, der auf der Bühne steht. Man sagt immer, wenn man schlechte Laune hat, soll man sich vor den Spiegel stellen, Stift im Mund, 30 Sekunden angrinsen und danach hat man gute Laune, weil unser Kopf tatsächlich Glückshormone ausschüttet. Ja. Unser Kopf kann nicht unterscheiden, ob ein Grinsen echt oder gefaked ist.
Ja.
Und dementsprechend gibt's dann natürlich Techniken und ich muss natürlich auch dazu sagen, wenn ich auf der Bühne stehe, stehe ich auf der Bühne, dann ist sozusagen die Privatperson Christo relativ egal, die gibt's dann nicht, dann gibt's die Bühnenshow sozusagen. Und da muss man einfach Profi genug sein. Nichtsdestotrotz gelingt das natürlich nicht immer, alles sozusagen zu verbergen. Und am Ende des Tages bin ich natürlich auch nur ein Mensch. Und ich weiß noch, das war 2020 im März. Ich war über Spring Breaks hier. Das war der berühmte Zeitpunkt, wo Trump gerade die Grenze in die USA dicht gemacht hat wegen Corona. Ich habe zu dem Zeitpunkt in den USA gelebt, schon 5,5 Jahre. Und ich habe 5 Minuten, bevor ich in Schwerte auf die Bühne gegangen bin, den Anruf bekommen, dass ich nicht zurückreisen darf. Und ich gesagt habe, oh, toll, da liegt ja nur mein halbes Leben drüben, ist ja hervorragend. Das war natürlich, da war ich nicht sehr gut gelaunt in diesem Moment. Und ich habe das dann im Verlauf des ersten Showteils, wo Ben auf der Bühne stand, schon so ein bisschen an mir gemerkt und habe selbst gemerkt, dass ich gerade eine sehr grummelige Stimmung hatte. Und hab das dann aber einfach hinterher genutzt und aktiv in die Show eingebaut und hab dann erzählt, oh ja, ich brauche jetzt mal, gefragt, ob irgendjemand im Publikum für die nächsten 30 Tage eine Übernachtungsmöglichkeit hat. Netterweise haben sich Leute gemeldet im Anschluss auf Instagram, fand ich sehr nett. Ne? Aber man muss damit einfach umgehen. Ja? Mhm. Und im Zweifelsfall, reden hilft und das Kommunizieren, das spricht überhaupt nichts gegen.
Ja. Warum eigentlich USA?
Ich habe da studiert, ich habe da erstmal Master gemacht, habe hinterher an der Universität gearbeitet und ich war immer fasziniert von diesem Land, sowohl was die Musik angeht, also Orgelkirchenmusik, als auch was die Hypnose oder generell Zauberei angeht, weil das ist da einfach ein viel, viel größerer Markt. Es gibt teilweise ganz andere Ansichten, also ich sagte es vorhin, als ich hier eingangs reingegangen bin, hatte ich zu dir dieses bekannte Zitat von Hans Zimmer, dem berühmten Filmmusikkomponisten, gebracht. Der hat damals gesagt, wenn dir irgendjemand sagt, das ist eine Regel, dann brech sie. Das ist sein Motto, wie er angefangen hat zu arbeiten. Und das ist so eine Einstellung, die ich bei den Amerikanern sehr häufig finde, während wir Europäer, speziell wie wir Deutschen, sehr, sehr nach Regeln getrimmt sind. Ich weiß noch, als ich damals mit Hypnose angefangen habe, hieß es immer, ja, im Raum muss es mucksmäuschenstill sein, niemand darf reden, es dürfen keine Fotos gemacht werden, du brauchst immer Entspannungsmusik im Hintergrund. Und wenn das über Jahrzehnte hinweg immer weitergegeben wird, dann wird das irgendwann zur Wahrheit für jemanden. Und dann war ich in Amerika, ich war damals bei Justin Trance in einem Seminar, das war einer der bekanntesten Hypnotiseure in Las Vegas um die 2000er rum. Und der hat genau das Gegenteil erzählt, der hat gesagt, pff, leise. Wir gehen jetzt in eine Disco und machen da mal Hypnose, da ist laut, klappt trotzdem. Ne? Wir gehen auf die Straße, da brauchst du keine Entspannungshypnose. Texte auswendig lernen, vorbereiten, so ein Schwachsinn. Ja, also er hat also eigentlich quasi alles in Frage gestellt, was ich so sozusagen gelernt habe. Und sieh mal da, es funktioniert trotzdem. Ja. Und das war für mich so ein ganz, ganz spannendes Zeichen, auch mal Dinge auszuprobieren, nach links und rechts zu gucken und immer mal zu hinterfragen, wenn jemand sagt, so ist das, ob das wirklich so ist oder ob es nicht eine andere Methode gibt. Und das hat mich in diesem Land einfach sehr fasziniert.
Ich habe vorhin gefragt, was das, was mal richtig schiefgegangen ist. Was war denn so das Verrückteste und Coolste, was du da gemacht hast mal?
Ach, das ist so schwierig, weil irgendwo ist doch jede Show einmalig. Und dadurch, dass Menschen so unterschiedlich reagieren, kann man das auch nicht sagen. Also mir fallen echt einige Situationen ein. Also eine wirklich unfassbar witzige Situation. Wir sind in Celle aufgetreten. Wir hatten eine Dame auf der Bühne und ich habe ihr eingeredet, sie sei eine Buchautorin. Ich hatte das Telefonbuch mit dabei und habe ihr eingeredet, sie wäre die Autorin vom Telefonbuch. Und sie wäre in der Vorlesung und erzählte uns, um was es in diesem Buch geht. Und dann lese ich immer den Klappentext vor. Und auf dem Klappentext steht dann ja immer irgendwelche Anzeigen, so Sicherheits- oder Detektei Tudor oder so ein Scheiß. Und dann habe ich ihr das vorgelesen. Und das Coole ist, die Leute fangen dann an zu improvisieren und erzählen, um was es in diesem Buch geht. Mhm. Und also wirklich, ich mache sie wach. Ich hatte ein Handmikrofon in der Hand. Sie sprang auf, riss mir das Mikrofon aus der Hand, riss mir das Buch aus der Hand. Ich konnte nichts machen. Sie stellte sich auf die Mitte von der Bühne und sagte, so, liebes Publikum, danke, Sie können sich jetzt mal wieder setzen. Das ist ja meine Vorlesung heute. Und sie hat einfach die Show übernommen. Also ich konnte gar nicht so schnell übernehmen. Da stand sie schon vorne und sie hat dann halt diese Nummer geschmissen. Und ich durfte auch nicht nachfragen. Ich durfte auch keine Frage stellen. Sie hat mir dann so Sprüche entgegengerufen wie, Fragen sind nicht zugelassen, ich entscheide, was gefragt wird. Dann hat sie angefangen, das Publikum zu fragen, was das Publikum wissen will. Und das war halt wirklich urkomisch. Also das war echt so eine Sache, die mir gut in Erinnerung geblieben ist. Eine schöne Situation. Ich habe ja eine Nummer, wo ich Leuten einrede, sie vergessen ihren Namen. Mhm. Und dann habe ich den Leuten immer noch eingeredet, sie heißen Waltraud.
Ja.
Habe ich übrigens von einem Kollegen geklaut, die Nummer, weil ich sie so witzig fand. Ja. Dann war ich, glaube ich, auf dem 70. Geburtstag oder so gebucht. Das ist schon wirklich lange her. Da habe ich noch sowas gemacht. Und die haben da auf diesem 70. Geburtstag so eine Hippie-Party geschmissen. Also die waren alle als Hippies verkleidet und so. Lass mich damals 19 gewesen sein oder so. Das war enorm komisch, als ich da ankam mit diesen doch alten Leuten als Hippies verkleidet. Super witzig drauf. Und dann red ich dem Geburtstagskind, die mich gebucht hat, ein, sie vergisst ihren Namen nicht mehr und anschließend sie heißt Waltraud. Und normalerweise gackert das Publikum dann schon immer, wenn ich die Nummer initiiere. Es reagierte keiner. Sie macht die Augen auf. Ich so, wie heißt du? Sie so, Waltraud. Keiner lacht. Und ich denke so, das ist doch witzig. Bis ich dann geschnallt habe, sie heißt wirklich Waltraud. Und das Witzige war, sie hat mir halt immer nur, wir haben immer nur sehr geehrte Frau so und so. Ich kannte ihren Vornamen also einfach gar nicht. Und das hat die Sache natürlich wirklich witzig gemacht. Aber sowas passiert.
Aber hast du es dann nochmal hinbekommen mit einem anderen Namen? Oder hat sich das erst im Nachgang ausgestellt?
Nee, dann war die Luft dann aus der Nummer raus. Ah, also wenn mal eine Nummer nicht klappt, sollte man es nicht nochmal versuchen. Okay. Genau.
Welche Techniken sind das denn jetzt eigentlich, die du da anwendest? Also klar, du hast ja wahrscheinlich Dutzende Bücher dazu gelesen und diese Thematik hier von A bis Z durchstudiert. Von daher wird es schwierig, irgendwie diese Techniken jetzt irgendwie so runterzubrechen. Aber was ist es, wenn man es runterbrechen würde?
Also du hast zwei Möglichkeiten, um jemanden in eine Hypnose zu bekommen. Entweder über eine Blitzinduktion, also in dem Fall bei einer Blitzinduktion wird der Kopf kurzzeitig abgelenkt. Also ich abgesetzt. Entschuldigung, abgelenkt oder ausgenockt, wenn man es mal ein bisschen drastischer sagen möchte. Also ich unterbreche quasi ein Muster, was man immer ganz gerne sieht bei Aufnahmen im Fernsehen, ist der Showhypnotiseur geht auf jemanden zu, streckt die rechte Hand aus. Was macht man reflexartig richtig? Man gibt die rechte Hand. Er nimmt die Hand aber nicht an, sondern legt die Hand auf den Kopf der Person. Und dadurch merkst du wirklich, dass Leute kurzzeitig sehr, sehr confused in der Birne sind, weil dieses Muster unterbrochen wird und jetzt etwas passiert, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und in dem Moment habe ich kurzzeitig einen Zugriff aufs Unterbewusstsein und kann mich sozusagen einhacken. Ja,
so. Das ist so ein bisschen wie Hacking.
Es ist so ein bisschen wie Hacking, ja. Allerdings musst du auch wie beim Hacking hinterher, wenn du im System drin bist, wissen, wie du weiterarbeitest, weil sonst wirst du sehr, sehr schnell wieder ausgesperrt, ja. Und die Person muss es halt auch zulassen, sonst wirst du auch wieder ausgesperrt. Ja. Das ist die Möglichkeit, mit der ich auf der Bühne arbeite, weil auf der Bühne muss es halt schnell gehen, das Publikum möchte was sehen. Und die zweite Methode ist, ich arbeite über Entspannung, also ganz klassisch, wie man es kennt. Jemand legt sich hin und dann wird er erstmal eine halbe Stunde berieselt, ja, und driftet dann selbst in diesen Zustand ab. Das geht auch. Es bietet sich vor allem an, wenn du mit Leuten individuell arbeitest. Aber man könnte natürlich auch, wie gesagt, in der Therapie diese Blitzhypnose verwenden. Das geht auch, spart viel Zeit.
Ja. Bei der therapeutischen Hypnose, das ist aber schon ein tieferer Zustand. Das ist immer, oder?
Nee.
Also, welchen Vorteil hat das dann, dass ich eine halbe Stunde brauche und das nicht zapp zapp geht?
Einstellungsfrage, weil die Leute gelernt haben, sie müssen so mit dieser Technik arbeiten. Hm. Ist genau das Gleiche, was ich vorhin mit Amerika erzählte. Also ich fand das ganz faszinierend. Ich habe irgendwann mal angefangen, einen Vortrag zu halten, was die therapeutische Hypnose von der Showhypnose lernen kann und unterschiedlich. Und die Leute sind nicht mal auf die Idee gekommen, Blitzhypnose in der Therapie zu machen. Was sie sagen? Hey, wieso? Ich kann das doch so machen. Ich mache das doch immer so. Ich habe das doch so gelernt. Also ich glaube, da limitiert uns einfach auch wieder die eigene Einstellung sozusagen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, ist das jetzt eine tiefe Hypnose oder eine leichte? Also ich behaupte, so etwas wie Hypnose-Tiefe gibt es nicht. Man lernt immer ganz klassisch in der Ausbildung leichte Trance, mittlere Trance, tiefe Trance. Das lernt man hier in Deutschland in der Ausbildung. Dann gehe ich aber zu NGH, die NGH, die National Guide of Hypnotism sozusagen. Die hat ein Skalenmodell mit irgendwie 18 Unterstufen, wo du 18 verschiedene Trance-Zustände festmachen kannst. Dann gehst du nach Australien, die haben wieder ein anderes Modell. Es gibt 1000 Modelle. Ja. Und was mich an diesen Modellen stört, ist das Folgende. Wenn wir mal bei diesem leicht, mittel, tief bleiben. Eine leichte Trance ist zum Beispiel durch eine Armlevitation gekennzeichnet, also ein Arm, der nach oben steigt oder jemand klebt irgendwo fest. Name oder Zahl vergessen wäre eine mittlere Trance und eine optische Illusion oder Halluzination herbeizuführen ist eine tiefe Trance. Jetzt war ich in der Schweiz in einer Diskothek. In einer Disco kann ich andere Nummern spielen als auf einem Firmen-Event von einem Finanzdienstleister. Außer es sind junge Leute anwesend. Auf jeden Fall habe ich da den Leuten eingeredet, ihr modelt jetzt über die Bühne. Klar, wer in eine Disco geht, präsentiert sich.
Wo kannst du das mit dem Modeln bitte machen im September?
Im September? Ja. Möchtest du eine Model-Einlage haben?
Richtig gerne.
Erinnere mich nochmal dran. Ich hab mir schon ein paar tolle Nummern einfallen lassen. So, die modelten also und die haben dabei die Augen offen. Das ist also eine optische Halluzination. So. Da war ein Typ, der modelte wie Schmidts Katze. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt redest du ihm ein, er vergisst die Zahl 4. Hat nicht geklappt, er hat 1, 2, 3, 4, 5 gezählt. Und nach der Show kam er zu mir und sagte zu mir, du Christo, sorry, dass das nicht geklappt hat, aber ich bin Mathematikprofessor, für mich ist das so surreal, eine Zahl zu vergessen, das ist einfach mein Leben. Und genau da kranken diese Modelle dran, weil vom Modell her war er ja in einer tiefen Hypnose, also hätte die mittlere auch klappen müssen. Ich glaube, es hat nichts mit Hypnose Tiefe zu tun, sondern einfach, wie nehmen die Leute diesen Zustand wahr und wie intensiv spüren die Leute diesen Zustand und passen die Sachen, die angesprochen werden, für die Leute oder nicht. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, das in Tiefen festzumachen. Und tatsächlich ist es so, gerade im Therapiebereich, also es wird immer, also ne, viele Leute sagen dann immer, im Therapiebereich brauchst du nur diese leichte Trance, das reicht völlig aus. Auf der Bühne hast du dann nur die Somnambulisten sitzen, also die besonders tief in Hypnose sitzen und je nach Quelle sind das in weltweit so 10%. Das finde ich spannend, weil dann hätte ich immer nur die zufällig die 10% in meinen Shows sitzen. Also ja, es mangelt da halt dran. Und wie gesagt, ich glaube, es müssen ganz viele Faktoren zusammenkommen und zusammenspielen und es hat was mit Einlassen zu tun und nicht eben mit, wie tief driftet man ab in den Zustand.
Ja. Könntest du mich jetzt hypnotisieren?
Moment, Schlaf. Naja, du bist noch wach, schade.
Ja.
Vielleicht ist ein Zuhörer eingeschlafen und schnarcht jetzt vorm Bildschirm.
Was müsstest du tun, dass es jetzt bei mir funktioniert?
Naja, wir müssten jetzt eine Hypnose, müsste man jetzt durchführen. Ich müsste mir jetzt eine Induktion überlegen, die ich mit dir mache. Und dann müsste ich mir irgendwas überlegen, was ich dir sozusagen einrede. Aber das wird jetzt auch ein bisschen Zeit brauchen sozusagen, weil es ist wie folgt, je öfter ich natürlich mit jemandem arbeite, umso schneller und einfacher geht er irgendwann in den Zustand.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch der Punkt, wieso dann jemand, der, keine Ahnung, sich jetzt hat 20 Mal von mir hypnotisieren lassen, dann beim 21. Mal, wenn er sich darauf einlässt, auf Fingerschnipp in Hypnose geht.
Mhm.
Aber das funktioniert halt nicht, wenn ich jemanden über die Straße renne und sage, willst du dich hypnotisieren lassen? Ja, schlaf. Puff, klappt nicht. Wäre schön. Dann würdest du mir nämlich für September die doppelte Gage zahlen und wüsstest davon nichts mehr.
Ja. Können wir es dennoch eben machen oder würdest du jetzt sagen, das wären jetzt 20 Minuten Aufwand und dann?
Das wären jetzt wahrscheinlich 20 Minuten Aufwand. Das wird wahrscheinlich auch mit den Mikros ein bisschen kompliziert.
Ja, wahrscheinlich, werden. Ja.
Aber wir können ja mal eine Special-YouTube-Folge irgendwann aufnehmen.
Das können wir gerne machen.
Das wäre doch mal was.
Klingt sehr gut. Also das quasi aufs nächste Mal vertagt. Ist es denn wie im Traum dieser Zustand, diese Trance? Hat das was mit Schlafparalyse zu tun oder bin ich da ganz weit weg?
Nee, also was ganz, ganz wichtig ist, das ist so das Hauptproblem, Menschen denken immer, Hypnose ist Schlaf, weil die Leute auf der Bühne auch so aussehen, als würden sie schlafen. Tatsächlich ist Schlaf wissenschaftlich ein komplett anderer Zustand. So, wenn du Hirnfrequenzen misst im Schlafzustand und im Hypnosezustand, total unterschiedlich, haben nichts miteinander zu tun. Das ist schon mal die eine Sache. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, ist jetzt diese Hypnose so, als ob man träumt oder, weil jeder empfindet es anders. Jeder erzählt dir was anderes. Es gibt Leute, die sagen, oh, das war, als hätte ich geträumt. Es gibt Leute, die sagen dir, oh, ich habe mich gefühlt, als wenn ich bekifft gewesen wäre. Es gibt Leute, die sagen, oh, das war wie ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Also es gibt ganz viel verschiedene Sachen. Dann gibt es Leute, die sagen, also ich habe gar nichts gefühlt, ja, so, und man kann es nicht festmachen, man kann es nicht sagen, so ist es jetzt sozusagen.
Ja. Okay. Warum gibt es nur 5 Hypnotiseure in Deutschland?
Show-Hypnotiseure.
Ja.
Hypnotiseure gibt es ein paar mehr. Ich glaube tatsächlich, weil der Umfang über das, was du leisten musst, über die Hypnose sozusagen weit hinausgeht. Also es gehört viel, viel mehr dazu. Es gehört halt nicht nur dazu, dass du ein guter Hypnotiseur bist. Du musst ein guter Entertainer sein. Du hast einen ganz speziellen Lebensstil, der sich sehr unterscheidet von all deinen Mitmenschen, von all deinem Umfeld. Du hast eine selbstständige Tätigkeit, die nicht immer natürlich sicher ist. Das haben wir in den letzten 3 Jahren sehr erfolgreich gesehen. Mhm. Du brauchst Fähigkeiten im Marketing, in Organisation. Klar, wenn du eine öffentliche Tour spielst, noch viel, viel krasser. Du musst Aufmerksamkeit erschaffen. Leute müssen auf dich kommen. Du musst immer wieder Akquise betreiben. Also das sind ganz, ganz vielfältige Sachen. Und da ist dann für viele Leute, die sagen, nee, also dem Aufwand bin ich nicht bereit zu bringen. Das ist mir einfach zu viel und viele unterschätzen das halt auch. Also es gibt ganz viele, die in diese Seminare, also es gibt ja einige Leute, die Showhypnose-Seminare reingehen und da sitzen so viele Leute drin und alle verschwinden nach 3-4 Monaten wieder sozusagen, weil sie halt feststellen, ja gut, jetzt kann ich halt die Technik, aber alles andere ist halt echt too much.
Ja. Kann ich feststellen, dass ich gerade in diesem Trance-Zustand bin oder anders? Kann es sein, dass ich da mich drin befinde und ich merke das aber gerade gar nicht?
Ja, also es gibt immer wieder Leute, die in so einer Show die Augen aufreißen und sagen, hä, ich habe doch gar nichts gespürt. Das Problem ist, es gibt keinen Punkt, wo wir bemerken, jetzt ist man weg. Den gibt es nicht. Man ist nicht bewusstlos unter Hypnose. Man hört alles, man kriegt alles mit. Man hört das Publikum reden, man hört die Leute lachen. Und die einzige Möglichkeit, es festzustellen, ist, wenn ich dir eine Suggestion gebe und die Suggestion funktioniert. Beispiel, du kannst nicht mehr vom Boden aufstehen und die Leute machen die Augen auf. Das ist übrigens ganz witzig. Es gibt viele Leute, die machen die Augen auf und du siehst richtig im Gesicht, sie sagen dir jetzt, doch, ich kann aufstehen. Und dann realisieren sie, oh, doch nicht. Also es ist ganz, ganz witzig, diesen Moment im Gesicht von den Leuten zu sehen. Ja.
Ich nehme mal eine Frage, die quasi auch aufkam auf Instagram. Mhm. Bestimmt das dein Leben, dieses Hypnotiseur sein und Künstler sein? Also wie zum Beispiel jetzt Ben David ist jetzt quasi immer in der Kunstfigur, aber
teils, teils. Also ich habe ja zum Glück noch den Ausgleich mit der Musik.
Ja.
Und das ist sehr gut. Es gab Phasen, gerade in jüngeren Jahren, da war diese Hypnose-Thematik wirklich exorbitant und da war ich aber auch in einer Sturm- und Drang-Phase und habe, glaube ich, an jeder Ecke versucht, jeden zu hypnotisieren und wollte jeden davon überzeugen, wie gut ich das kann. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und ich merke, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich merke mittlerweile im Alter zunehmend den Luxus, dass ich auch mal sagen kann, ich bin gerade privat hier. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Weil gerade diese Hypnose-Thematik, also früher hat irgendjemand auf einer Veranstaltung gefragt, auf irgendeinem Event, ja, Geburtstagsfeier, kannst du mal was zeigen, du machst was. Problem ist, du crashst damit jede Veranstaltung, weil dieses diese Thematik halt für die Leute so unbekannt ist und dann liegt der Fokus auf dich und der Fokus bleibt da auch. Ich habe das ganz häufig, wenn ich in Clubketten oder so auftrete, ich bitte immer darum, dass ich bin dann meistens eine Woche im Club und ich bitte immer darum, möglichst weit am Ende auftreten zu können, weil sobald ich einmal aufgetreten bin, ist mein Urlaub beendet, ja, weil die Leute natürlich ankommen und sagen, oh, ich will das auch, mach mal, zeig mal und das ist auch alles schön und gut, ich habe da auch Spaß dran, aber ich freue mich auch, wenn ich mich mal zurückziehen kann und dann mache ich halt Musik und bin dann der musikalische Christo sozusagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja bestimmt auch übel anstrengend, dann ständig immer wieder auch, also auf der einen Seite macht es total viel Spaß, aber anstrengend immer wieder dann derjenige zu sein, welcher.
Genau, das ist Fluch und Segen sozusagen zugleich.
Andere Frage, ist deine Zunge versichert?
Nee, aber meine Hände und meine Füße tatsächlich.
Ja.
Ja.
Okay. Hast du mal darüber nachgedacht, deine Zunge zu versichern?
Nein, ich glaube, die würde ich auch nicht versichert kriegen. Es war schon als Musiker sehr, sehr schwierig, mir Hände und Füße versichern zu lassen.
Ja.
Aber die sind halt substanziell wichtig für mich.
Ja.
Ich glaube, wenn ich meine Versicherung frage, ob sie mir die Zunge versichern, zeigen sie mir einen Vogel.
Ja. Weitere Frage. Was ist das Lustigste, hast du schon erwähnt. Was stört dich an deinem Beruf? Was nervt dich?
Das ist eigentlich relativ einfach. Du wirst immer mit der Bühnenpersönlichkeit in Verbindung gebracht. Also ich würde mal behaupten, ich bin schon auf der Bühne sehr realistisch, wie ich auch im Privatleben bin, weil, wie ich schon sagte, Hypnose hat viel mit Empathie zu tun. Das ist wichtig. Also ich glaube, es wäre ein großer Nachteil, wenn ich eine Rolle spielen würde auf der Bühne. Nichtsdestotrotz sehen die Leute natürlich immer nur die Person, die dort auf der Bühne steht. Und das merke ich sehr, sehr häufig, wenn ich mit Leuten in Kontakt komme nach Shows. Du merkst immer nur, also du merkst wirklich, die sehen den Künstler. Ja. Und das finde ich ganz, ganz anstrengend, wenn Leute auch nicht mal, oder dann auch anfangen, dann sagst du, nee, ich zeige jetzt nichts. Dann sagst du, ach bitte, jetzt mach doch, jetzt zeige ich doch. Ja. Weil sie dich immer nonstop in dieser Bühnenfigur sehen. Und das finde ich sehr, sehr anstrengend und bisweilen sehr, sehr nervig, weil es gibt halt auch abseits der Bühne ein Leben von mir und ich bestehe halt nicht nur aus Hypnose und Musik und es gibt halt auch noch andere Facetten sozusagen, ja.
Wie sieht denn dein Leben sonst aus?
Entspannt und ruhig, wenn ich nichts tun muss und ich reise sehr, sehr gerne, also das tue ich wirklich sehr gerne. Ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso ich so gerne ins Ausland fahre, da kennt mich keiner, das hat viele Vorteile.
Ja. Eine der alles entscheidenden Fragen.
Oh weh, Moment, davor trinke ich noch mal einen Schluck Wasser.
Nutzt du das bei Dates aus?
Oh, das ist eine hervorragende Frage, die ich natürlich noch nie in meinem Leben bekommen habe.
Ja.
Und darauf kann ich dir leider nicht antworten.
Ja.
Nee, Quatsch. Also ich sag immer, wenn du Hypnose brauchst, um Leute von dir zu überzeugen, dann hast du was falsch gemacht. Natürlich habe ich sehr viel oder sehr große Background-Kenntnisse über Gesprächsführung, über Hypnose, Manipulation, weiß der Geier. Ich kann natürlich auch sehr gut Leute einschätzen, wie sie sich mir gegenüber verhalten und so weiter. Und ganz viele Prozesse laufen natürlich auch unbewusst ab. Also ich denke jetzt nicht drüber nach, wie ich mit jemandem rede. Ja? Und das hat natürlich bestimmt den einen oder anderen Vorteil. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt zum Date gehe und sie findet mich ganz schlimm und dann sage ich, nein, du findest mich toll. Das klappt leider nicht, deshalb bin ich übrigens auch noch Single. Ja, noch. Schade. Immer noch.
Also du sagst aber schon, es kann schon helfen, aber logischerweise ja auch wieder nur dann, wenn die andere Person das ja auch will.
Ja, natürlich kann es gut helfen, wenn du weißt, wie du redest. Also guck dir einen Politiker oder guck dir jemand an, der einfach ein geskillter Redner ist, der weiß, was er redet, der sauber strukturiert. Ja. Aber das kannst du ja jetzt nicht schon als Manipulation oder als Hypnose oder sowas werten. Ja. Das ist einfach so, ne, jemand, der sich gut und klar artikuliert, wird besser verstanden.
Ja.
Ist halt so. Jemand, der empathisch wirkt, dem erzähle ich mehr. Also ich finde das ganz spannend. Mir erzähle, also auch jetzt wieder, ich komme da in dieses Clubhotel, wo ich war in Österreich, komme da an und lass mich mal einen halben Tag da gewesen sein und die Hälfte aller Mitarbeiter hat mir ihr Leid geklagt, beziehungsweise wir hatten sehr spannende Gesprächsthemen, wo du dich nicht drüber unterhältst, wenn du jemanden gerade eben kennst. Ne? Und die Leute sagen mir halt immer, ach, das ist halt, ich strahle das halt aus und ich strahle so eine Seriosität aus und deshalb reden sie gerne mit mir. So, aber ist das Manipulation? Ich glaube nicht.
Wo fängt denn Manipulation an?
Ja, das ist die Frage. Also, wo fängt Manipulation an? Ich glaube, das kannst du nicht betiteln. Also, ich bin der Meinung, Manipulation ist ein fundamentaler Bestandteil von unserem Leben, den wir brauchen, weil wenn du mal ganz streng guckst, ist Erziehung die größte Manipulation, die es gibt. Schule ist Manipulation, Studium ist Manipulation und wir brauchen es ja sogar, weil wenn wir Kinder sind, lernen wir ganz viel. Und wir lernen aufgrund von Erfahrungen. Mutter sagt, fass nicht auf die heiße Herdplatte, du fasst trotzdem drauf. Hat Mutter recht gehabt, du fasst nie wieder auf die heiße Herdplatte. Das liegt daran, dass du dich verbrannt hast und weil Mutter das gesagt hat. Das ist ganz klar eine Manipulation, logisch, ja. So, und erst, wenn wir viele Infos in unserem Kopf, oder was dann passiert ist, wir sitzen jetzt vor Beispiel vorm Kamin, wir spüren Hitze, das Kind streckt die Hand aus, spürt diese Hitze und der Kopf vergleicht ganz schnell aufgrund Erfahrungen, die du gemacht hast, findet diese Herdplattensituation und sagt, oh, heiß, fasse ich besser nicht an. Dann lassen wir es. Und so bilden wir ja Synapsen in unserem Kopf, also unser Bewusstsein. Und das Bewusstsein, sagt man, ist erst mit 8 Jahren ungefähr ausgeprägt. Das heißt, erst mit 8 Jahren sind wir fähig, selbstständig und eigenständig zu denken. Bis dahin sind wir nonstop beeinflusst. So, und dementsprechend, tja, würde ich mal behaupten, brauchen wir auch Manipulation, ne? Und du siehst das ja, du siehst, wie Menschen drauf sind, je nachdem, aus welchem Milieu die kommen, aus welchem sozialen Milieu, aus welchen Städten Leute kommen, aus was für ein Umfeld Leute stammen. All das sorgt ja dafür, dass sich deine Persönlichkeit entwickelt, wie sie sich entwickelt. Und wir wissen das, wenn wir aus so einem Milieu kommen und aus dem Milieu ausbrechen wollen, ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Vor allem für den Kopf. Ja? Insofern, also wie gesagt, Manipulation, lebensnotwendig, aber es ist eigentlich, das ganze Leben ist Manipulation.
Ja. Könntest du mit jemandem, also sehr wahrscheinlich, aber wie einfach ist es, sagen wir mal, jemand arbeitet im Autohaus und muss ein paar Kunden anrufen.
Ja.
Könntest du, wenn er Angst davor hat, ihm diese Angst in der Hypnose nehmen und dann macht er es danach, weil er in der Trance ist oder weil er in der Trance ist quasi in sich eingebracht hat?
Ja, also ich kann natürlich mit ihm arbeiten und ihm die Angst nehmen. Beziehungsweise, was man dann macht, ist sozusagen, er wird einen Grund haben, wieso er diese Angst hat. Ob bewusst oder unbewusst. Also, ja.
Und geht's darum, den Grund herauszufinden?
Genau. Du würdest also quasi, das ist eigentlich, also das ist das Schöne generell in Therapie. Es ist jetzt völlig egal, wenn er jetzt sagt, der Grund ist, ich hatte mal ein Kundengespräch, das war richtig schlecht. Und es ist völlig egal, ob das sozusagen stimmt oder nicht stimmt. Wichtig ist in diesem Moment, dass das für ihn diese Ausgangssituation ist. Und wenn ich an dieser Ausgangssituation arbeite und die behebe, ist die Angst weg. Ja? Heißt also, in dem Moment hat eine Verknüpfung in unserem Kopf stattgefunden, in dieser Angstsituation. Du hast irgendwas mit negativen Eigenschaften, mit negativen Gefühlen verknüpft. Und das muss ich jetzt mit der Hypnose sozusagen entknüpfen oder neu umprogrammieren oder noch besser, besseres Wort, neu bewerten. Ja? Ja. Und dann ist die Angst weg und dann hat ihm das geholfen.
Du hast doch mal gesagt, du würdest das eher nicht machen, also in so ein Unternehmen gehen und sagen, hey, jetzt für die Mitarbeiter, ich mache genau diese Hypnose mit denen, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich habe das früher viel gemacht, also aber ich bin da ein bisschen skeptisch über die Jahre geworden, weil wenn ich mit Unternehmen gearbeitet habe, war immer so der Grundgedanke, ich programmiere denen jetzt die ganze Belegschaft um und dann sind alle Probleme weg.
Ja.
Und das ist halt utopisch. Und das funktioniert auch nicht, ja. Also ich habe zwischendurch arbeite ich mal noch mit 1-2 Unternehmen, ja, wo ich weiß, die wollen wirklich was für ihre Mitarbeiter tun, die sind sehr an Mitarbeitergesundheit interessiert und dann machen wir immer mal so spannende Kurse, gerade was so Thematik Entspannung angeht, fokussiertes Arbeiten und ähnliches und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Da ist aber auch jedem klar, dass ich nicht die Wunderwaffe des Jahrtausends bin. So ja. Bin ich halt nicht.
Also könntest du auch zum Beispiel in dem Bereich Zielsetzung oder so helfen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Weil ich kenne tatsächlich den ein oder anderen, also privat sowie geschäftlich, die sagen, ich finde so richtig meine Ziele nicht und kann das dann quasi helfen, in der Hypnose da wirklich mal sich selbst gegenüber offen zu sein?
Das ist ja, das ist vor allen Dingen ein ganz häufiges Problem. Ziele und Motivation, also gibt es recht häufig, wenn Leute zum Beispiel mit der Raucherentwöhnung ankommen und sagen, ich mache jetzt eine Raucherentwöhnung. Das Wichtigste, was du brauchst, um mit dieser Person zu arbeiten, ist, dass die Person eine Motivation hat, aufzuhören zu rauchen. Wenn die Person sagt, ja, gut, ich rauche, und du sagst, ja, ist ungesund, dann denkt die sich, ja, weiß ich doch. Ist keine Motivation, ja. Oder die Motivation, ich will Geld sparen, ist in der Regel auch nicht wirklich eine kräftige Motivation. Also du musst, ganz häufig haben sie also keinen Grund, und dann musst du erstmal mit den Leuten arbeiten, um so eine Motivation zu finden. Und ich würde mal sagen, in 80% der Fälle nimmt das den größten Teil so einer Hypnose-Session in Anspruch, die Motivation oder das Ziel zu finden, warum man aufhören will zu rauchen. Ist genau das Gleiche in Grün.
Jetzt kriegst du ja sehr wahrscheinlich immer Standardfragen nach so einer Show. Also zum Beispiel, ist das denn echt und kann man das irgendwie bei Dates nutzen und so weiter und so fort. Was sind denn so Fragen, die du nicht bekommst, über die du dich aber freuen würdest?
Boah, ich glaube, ich habe so ziemlich jede Frage schon beantwortet. Ja. Eine schöne Frage wäre doch mal, wie fühlst du dich nach der Show oder was hat dir die Show gegeben?
Wie fühlst du dich nach der Show? Was hat dir die Show gegeben?
Anders sowas aber auch. ich habe jetzt leider gerade keine Show gespielt, aber tatsächlich hat das ja einen Grund, wieso ich Shows spiele. Also ich spiele jetzt Shows nicht, weil ich mich da selbst verherrlichend über alle Leute stellen möchte und zeigen möchte, was ich kann, sondern für mich ist immer das größte Anliegen, dass die Leute mal abschalten können und ihren Horizont erweitern können. Und das ist ganz spannend, weil du das nach den Shows wirklich in den Gesichtern der Leute siehst. Und die Leute kommen ganz oft an und sagen, boah, das war toll. Also generell, nicht nur in der Hypnose-Show, sondern generell nach der Show mit dem Kollegen sagen die Leute ganz oft, oh toll, da konnten wir mal aus dem Alltag ausbrechen, mal an was anderes denken. Und dann weiß man, man hat ein Ziel erreicht, weil man den Leuten was mitgeben konnte. Und das fasziniert mich. Und das ist so die spannendste Sache für mich.
Was sind denn so deine Ziele in einem, in 5 und in 10 Jahren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mein Hauptziel ist, dass ich weiter fit bin, gesund bin und durch die Welt reisen kann. Das ist, glaube ich, das würde ich mir auch wünschen, wenn das noch in 20 Jahren oben steht.
Wo willst du da so noch hin?
Wo ich hinreisen möchte? Ja. Also ich würde mir gerne mal Asien noch ein bisschen genauer angucken. Also ich war mittlerweile auf jedem Kontinent, den es gibt, inklusive Antarktis, was übrigens sehr spannend war. Aber Asien habe ich wirklich nur sehr spärlich bereist. Das würde ich ganz gerne machen. Ich würde mir auch ganz gerne noch mal Afrika ein bisschen genauer angucken. Das wären so schon so 2 Hauptziele. Genau. Ja, was habe ich noch für Ziele? Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Das ist so sogar von dem Kollegen Ben und mir so ein gemeinsames Ziel, was wir für die nächsten 5 Jahre tatsächlich angepeilt haben. Zurzeit ist es ja so, wir touren sehr viel von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt und das ist sehr, sehr stressig, ja, weil du stehst auf im Hotel, musst um 10 raus, fährst los, kommst an eine Location an, kommst noch nicht rein, kommst dann rein, kannst dann aufbauen, probst, spielst die Show, fertig, fährst ins Hotel, musst wieder um 10 Uhr raus und so geht das weiter, ja, und dann ist man 4 Wochen unterwegs und danach ist man platt. Und unser Ziel ist es so ein bisschen, dass wir mal dauerhaft für eine Woche immer in einer Show, in einer Stadt spielen. Also, dass man sagt, auf Perspektive mal eine Woche lang jeweils 2 Shows pro Tag in Berlin, eine Woche lang Köln, eine Woche Hamburg, eine Woche München. Und das wäre eine schöne X. Das wäre eine schöne Sache, wenn das hinhauen würde. Das bedarf aber noch viel Arbeit.
Was spricht dagegen jetzt aktuell? Einfach noch mehr Marketing?
Ja, du musst halt noch besser durchstechen. Jetzt gerade erstmal merkt man ja, nach der Corona-Pandemie läuft das Ganze ja erst wieder an, die ganze Kunst- und Kulturszene.
Also es ist immer noch so, dass es noch anlaufen muss.
Ja, also das wird uns auch noch, also nicht nur uns, das wird die ganze Kunst- und Kulturszene noch Jahre verfolgen, bis der Markt sich wieder erholt hat. Also du merkst vor allen Dingen auch, und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, Leute sind sehr spontan geworden während der Corona-Pandemie. Man hat sich halt Tickets gekauft für ein Jahr im Vorfeld, dann wurde abgesagt, verschoben und wieder verschoben. Und für uns Künstler war das vor der Pandemie ganz gut, weil wir wussten dann schon 2 Monate im Vorfeld, super, Berlin ist ausverkauft. Jetzt ist es, wenn es richtig schlecht so läuft, so, du guckst und siehst, 80% der Tickets sind eine Woche vorher noch verfügbar. Und dann kommt natürlich die große Diskussion, sagt man ab, spielt man trotzdem, was ist günstiger für uns, Absagen sind weniger Unkosten als Spielen, das kommt halt vor, es sind alles wichtige Fragen.
Ja.
Und dann 2 Tage vorher gehen dann auf einmal nochmal 60% der Tickets weg. Und das ist ein Trend, der sehr, sehr gefährlich ist für die ganze Kunst- und Kulturszene. Aber er ist halt da und der wird auch noch ein Weilchen anhalten.
Ja, also ich kann das tatsächlich auch noch bestätigen. Also bei mir ist es auch so, dass Termine, die ich habe mit Kunden, spontaner abgesagt werden oder das ist so, wir gucken dann mal nächste Woche, das hat sich schon verstärkt und auch bei Events, dass es deutlich unverbindlicher geworden ist. Und so Menschen, die du noch am selben Tag angerufen hast, hey, wir sehen uns nachher und das ist alles so ultra viele, die plötzlich dann absagen.
Ja. Also das spielt halt ganz viel eine Rolle, ne? Dann kommt jetzt natürlich auch das Riesenthema Inflation dazu. Also das wird zwar immer wegdiskutiert, aber es ist für die Leute relevant und die Leute überlegen sich halt dreimal, ob sie dann halt 28,20 € für eine Show ausgeben. Übrigens, by the way, trotz Inflation, wir sind 70 Cent billiger geworden mit den Showtickets. So geht das.
Ist auch sehr cool. Würdest du dann sagen, dass so Unterhaltung eigentlich Luxus ist?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist allen sehr bewusst geworden in den letzten 3 Jahren. Anfang hieß es, als die ganzen Künstler aufgeschrien haben und gesagt haben, es geht um unsere Existenz, hieß es, ja, stellt euch nicht so an und seid kreativ, lasst euch irgendwas einfallen. Und dann auf einmal hat man gemerkt, wie schlimm das ist, dass es überhaupt nichts mehr gibt, wo man hingehen kann. Und dann hat man reagiert, da war es aber schon zu spät. Es gibt jetzt neueste Studien, die sagen, dass 80% der Kleinkunst weggefallen ist und die Leute nie wiederkommen. Das ist ja auch so, also das ist ja eine ganz große Problematik. Die großen Namen, die Comedians, die man aus dem Fernsehen kennt, die sind natürlich immer noch da. Ja. Auch wir haben sehr viel Glück gehabt, wir sind auch immer noch da. Aber die ganzen kleineren Leute, die wirklich immer am Existenzminimum gelebt haben mit ihrer Kunst, aber wirklich Kunst gemacht haben, weil sie davon überzeugt sind und Spaß haben, die gibt es nicht mehr. Bis die wiederkommen, das wird Jahrzehnte dauern. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Und da gibt es ja auch bis heute so gut wie keine Unterstützung für die Leute.
Bist du da in irgendwelchen Vereinigungen drin von Künstlern oder so?
Gibt es halt leider nicht wirklich. Das war ja auch so ein Problem zur Corona-Pandemie, dass wir nicht sozusagen einen Berufsverband hatten, der in Berlin auf unsere Rechte gepocht hat. Das gibt's nicht. Es ist aber auch so fürchterlich schwierig, weil Kunst halt so umfangreich ist und so viele Sparten und Rubriken gibt. Und die kannst du ganz, ganz schwer natürlich nur unter einem Hut bringen. Ist halt was anderes, als wenn du sagst, du hast eine Vereinigung, wo nur Restaurantbesitzer drin sind sozusagen, ne? So, und das ist halt wirklich ganz, ganz schwierig.
Du hast gerade gesagt, du warst schon mal in der Antarktis.
Ja.
Und du hast gesagt, es war ganz spannend. Was hast du da so mitgenommen für dich?
Es war kalt, es war sehr kalt. Ich bin kein Kältefan. Aber ich hatte damals die Chance dazu und habe gesagt, ich nutze die mal. Und ich fand es einfach, also es ist halt eine andere Welt, ja, so. Also es ist halt einfach eine andere Welt, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also das war einfach faszinierend mal zu erleben und gefühlt nicht auf festem Boden zu stehen, obwohl du in der Antarktis ja auf festem Boden stehst, aber andere Geschichte. Und kann ich jedem nur mal empfehlen, man sollte mal Antarktis und Arktis beschippert haben.
Ja. Ist das eine andere Kälte? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt hier kalt ist und man friert, dann ist halt kalt. Aber wenn das da so richtig kalt ist, irgendwie, keine Ahnung, wie kalt es dort ist, minus 30 Grad?
Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, wie kalt es war, aber ja, es ist natürlich eine andere Kälte. Du hast natürlich auch, also ganz anderen, also sag mal Tagesablauf, als du es gewöhnt bist. Für mich war es besonders schlimm. Ich habe ja jahrelang in Texas gewohnt, wo es sehr, sehr warm war. Also ich zitter mich hier ja schon zu Tode, wenn es mal einmal unter den Nullpunkt geht. Aber trotzdem, die Erfahrung ist einfach so eindringlich. Es ist, spannend.
Passt so ein bisschen zu Hypnose oder vielleicht auch sehr. Ich finde das immer total spannend, weil wenn wir jetzt 1 bis 2 Grad weniger Körperkerntemperatur haben, dann sind wir schon unterkühlt.
Aha.
Wenn wir 1 bis 2 mehr haben, dann haben wir schon Fieber und es fühlt sich ja also für uns an wie Tag, ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.
Ja.
So, wenn man jetzt aber überlegt, wie heiß es quasi wäre ohne Atmosphäre oder wie heiß es auf der Oberfläche der Sonne ist oder sogar im Kern der Sonne und so weiter. Das sind so unfassbar krasse Temperaturunterschiede.
Ja.
Warum erzähle ich das jetzt? Ich glaube, dass uns das gar nicht so bewusst ist, wie fragil das alles ist, dieses System, in dem wir leben.
Ja.
Dann auf der anderen Seite aber auch irgendwie wieder zu glauben, irgendwie das mit der Hypnose, das kann ja gar nicht sein, so eine kleine Veränderung, dann sagt irgendjemand was und berührt meine Stirn, das kann ja nicht funktionieren. Also wenn es irgendwie so Temperaturunterschiede von Hunderttausenden und Millionen von Grad Celsius gibt und 1 Grad führt schon dazu, dass wir quasi eigentlich nicht mehr richtig funktionieren.
Ja, Ja, da ist schon was dran. Also ich meine, das ist so eine Sache, die ich immer wieder sehe. Der Mensch ist sehr bequem. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir trauen uns ja auch nicht mal, unsere Komfortzone zu verlassen. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man immer mal wieder seine Komfortzone verlässt und irgendeine Challenge eingeht. Also natürlich muss ich jetzt nicht einmal quer durch die Antarktis oder bis zum Pol pilgern, um mir das unter Beweis zu stellen, aber mal einfach aus seinem Umfeld rauszugehen, nach rechts und links zu gucken, ist sehr, sehr hilfreich. Also ich reg mich, das ist eine Sache, die mich hier in Deutschland wirklich immer zur Weißglut bringt, ist die Thematik Hartz IV. Ja? Also von Hartz IV sind wir uns einig, kann man nicht leben, aber alleine der Punkt, dass es ein Land gibt, in dem man überhaupt Geld kriegt, ich finde, das wird viel zu wenig gewertschätzt, weil guck dich mal nach Frankreich oder sowas. Da leben die Leute reihenweise auf der Straße und unter der Brücke. Hier muss niemand unter der Straße oder unter der Brücke leben, der es nicht will. Und dann wird da immer diskutiert und ich weiß noch, damals sind ja die Regelsätze oder Mindestlohn angehoben worden und dann gab's eine Partei, die Linke, wollte ja den Lohn noch höher haben und anstatt mal zu sagen, jetzt heben wir es an, das ist doch schon mal gut, da stimmt man für, nein, stimmt man dagegen. Ja, weil ist ja immer noch nicht genug. Und das finde ich so schade, weil ich vermisse immer so diese Kompromissbereitschaft hier in Deutschland oder dass man auch mal sagt, kleine Ziele führen zum Erfolg, so ist es nämlich. Du kannst nicht sagen, morgen bin ich Millionär und dann bin ich Millionär, klappt nicht. Und diese Einstellung finde ich ganz, ganz katastrophal. Ich war vor ein paar Jahren auf den Philippinen. Und die Philippinen sind immer noch sehr, sehr schwer gezeichnet von der Tsunami-Katastrophe da vor 10, 15 Jahren, wann es auch immer war. Und was ich völlig faszinierend fand, ist, man kam an, die Leute dort, die wirklich nichts, also wirklich gar nichts haben, unfassbar nett, unfassbar herzlich. Du wirst direkt eingeladen, so, ja, komm mit zu uns nach Hause, wir essen gemeinsam und so. Und dann kommst du da an und du siehst einfach nur zwei Holzpfeiler und darüber ein Wellblechdach. Und die Leute sagen, ja, das ist unser Haus, aber wir haben immerhin ein Dach über dem Kopf, könnte auch schlimmer sein. Ja, und die haben eine unheimlich fröhliche Lebenseinstellung und das vermisse ich hier wirklich sehr. Also hier wird immer so viel genörgelt und es wird immer nur, der eine, dem geht's besser als mir und der hat das und ich habe das nicht. Und das finde ich schade. Ich finde, das ist die falsche Motivation. Und das kommt, weil die Leute natürlich so in ihrem System stecken und einfach nicht nach rechts und links gucken. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Ich glaube auch, also man spricht ja immer so von Menschenrechten.
Ja.
Die wir uns ja selbst gegeben haben.
Mhm.
Finde ich auch immer sehr spannend. Ich hatte vor 2, 3 Tagen auch die Unterhaltung bei uns auf der Terrasse im Büro, wo es um dieses Thema Leistungsprinzip geht, weil ja die meisten Menschen irgendwie nach Zeit bezahlt werden und nicht nach Leistung. Und ich habe halt gesagt, ich bin totaler Fan davon, nach Leistung bezahlt zu werden, weil es gibt ja kein Lebewesen auf der Welt, was nach Zeit bezahlt wird. Also nur weil ich irgendwie als Raubtier oder als Pflanzenfresser irgendwo rumchille und nichts tue, also habe ich ja kein Recht darauf, dass ich jetzt plötzlich die Nahrung vor mir liegt oder so.
Ja.
So, oder dass andere Tiere das für mich machen, weil ich krank bin. In der Natur ist es sonst so. Dann habe ich halt einfach Pech, wenn das nicht funktioniert.
Ja.
Jetzt sind wir natürlich, also möge man meinen, weiterentwickelt.
Mhm.
Und sagen an der Stelle natürlich, alles klar, wir wollen auch für andere da sein. Aber so diese Erwartungshaltung zu haben, es müssen ja andere für mich da sein, das finde ich schon wild.
Ja.
Ja,
da ist schon was dran. Ich sag immer, wenn ich für Leistung bezahlt würde, dann wäre ich Multimillionär. Allein, was ich an Überstunden an der Kirche immer schufte im Bereich der Kirchenmusik, da wäre ich wirklich schon Multimilliardär, wenn das alles bezahlt werden würde. Aber ja, ne, das ist, wie gesagt, ich finde, das ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz schockierende Entwicklung und die sehe ich hier halt schon seit vielen Jahren und das wird auch nicht besser und man muss sich nur die politische Landschaft angucken, was da gerade alles passiert. Wir sind an Situationen, wo rechte Parteien auf einmal über 30% der Stimmen im Bundesländer haben, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, ach du meine Güte, also hat die Geschichte nichts gebracht, aber scheinbar nicht. Schade.
Du hast es gerade erwähnt. Wann hast du denn das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
Wann habe ich das letzte Mal meine Komfortzone? Jetzt muss ich nachdenken und das ist schon schlecht, dass ich drüber nachdenken muss. Also eigentlich habe ich die gesamten letzten 3 Jahre meine Komfortzone nonstop verlassen, weil in den Corona-Zeiten war natürlich nichts so, wie es war. Und man hat sehr, sehr viel ausprobiert und gemacht. Wo habe ich noch? Also wirklich meine Komfortzone verlassen habe ich 2019, das fand ich sehr, sehr spannend. Da war ich nämlich auf einer Low-Budget-Reise unterwegs. So, normalerweise bin ich, also ich meine, ich brauche kein Hotelzimmer, was sehr viel Geld kostet, brauche ich nicht. Aber da wollte ich es wissen, da war ich mit 2 Leuten unterwegs in Südamerika und wir waren 1 Monat unterwegs und haben uns so von Stadt zu Stadt gehangelt, ohne Plan und großen Verstand. Und das war sehr, sehr spannend. Und das hat natürlich sehr viel Überwindung gekostet, weil du deinen gesamten Ablauf, den du ja hast, also der wird ja völlig aus dem Wirbelwind geworfen, ja. Also ich bin eigentlich jemand, der immer sehr gerne plant, der sehr mit Struktur vorgeht. Wobei ich die Struktur dann auch immer ganz gerne verwerfe im Nachgang, aber ich bin immer ganz froh, wenn ich zumindest eine Basis habe, auf die ich aufbauen kann. Und die hatten wir da damals nicht. Und das war schon sehr herausfordernd.
Wir waren noch bei deinen Zielen in 1 und 5 Jahren. Was ist dein Ziel in 10 Jahren?
Genau, Ziel in 10 Jahren. Ja, also so banal das klingt, aber ich würde mir wünschen, dass ich so weiterarbeiten kann, wie ich es jetzt gerade tue. Und dieses Ziel ist natürlich, wie gesagt, in den letzten 3 Jahren war das sehr, sehr wackelig und jetzt langsam erholt sich das wieder, aber man ist gerade bei so einem Wiederaufbau und ich weiß, dass da noch sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit und sehr Energie reinfließen wird und was noch ein Ziel vielleicht ist für in 10 Jahren wäre ich 40. Ich habe immer gesagt, wenn ich 40 bin, wohne ich wieder in den Staaten und nicht mehr in Deutschland. Das wäre auch noch so ein kleines Ziel.
Musst du uns dann trotzdem in Deutschland noch besuchen?
Natürlich, die Shows laufen weiter, ist doch klar.
Okay. Wovor hast du am meisten Angst?
Dass ich das Leben, was ich jetzt lebe, nicht mehr so weiterleben kann, wie ich es lebe. Das waren viele Leben in einem Satz. Aber es ist tatsächlich so. Also ich muss sagen, ich bin mit meinem Leben gerade sehr im Reinen. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Ich sehe, dass ich unheimlich viel Abwechslung habe. Das würde ich mir wünschen. Das ist für mich Luxus. Also das ist für mich der wahre Luxus. Ich habe Freunde, auf die ich mich verlassen kann und ich hoffe, dass das auch so bleibt und auch in 10, 20 und 30 Jahren der Fall ist. Und ja, die größte Angst ist, glaube ich, einfach, wenn mal das Publikum irgendwer irgendwann mal sagt, also der zaubert uns aber kein Lächeln mehr ins Gesicht. Mhm. Das wäre, glaube ich, schon so das Schlimmste, was mir passieren könnte.
Danke dafür. Was ist deine größte Genialität? Was kannst du, mal abgesehen von Hypnose, besser als alle anderen in deinem Umfeld?
Reden. Nee, also reden tatsächlich und ich glaube zeitgleich Leuten zuhören. Also ja. Das merke ich immer wieder. Also das ist für mich auch einfach, also für mich ist das wichtig. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich durch diese ganze Hypnose-Thematik so einen Blick für Menschen habe. Aber wenn ich merke, Leuten geht's nicht gut oder wenn ich merke, Leute gaukeln vor, es geht ihnen gut, gehe ich immer auf diese Leute zu und rede mit diesen Leuten, ja. Und ich glaube, mein Umfeld weiß das auch. Vor allen Dingen mein engerer Freundeskreis, da weiß jeder, wenn mal irgendwas sein sollte, können sie mich auch nachts anrufen und ich stehe am Telefon, ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das zeichnet mich so ein bisschen aus, dass ich die Leute vor allen Dingen dann auch verstehe und ernst nehme.
Ja, ich glaube, du hast es jetzt bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich würde trotzdem mal fragen, was macht dich so wirklich richtig glücklich?
Tja, glücklichsten macht mich tatsächlich, wenn ich während der Show glückliche Gesichter im Publikum sehe. Ja. Also wir haben, wer unsere Show kennt, weiß, wir basteln ans Ende der Show ja immer so eine kleine emotionale Botschaft. Der Kollege Ben David erzählt einen kleinen Text, ich spiele dazu Klavier. Und das mag zwar vielleicht, wenn man es losgelöst von der Show sieht, sehr kitschig wirken, aber wir haben da beide mit ein Anliegen, weil wir halt sagen, wir wollen den Leuten gerne etwas mitgeben und wir wollen, dass die Leute aus der Show etwas mit in den Alltag nehmen können und in den Alltag anwenden können. Und seit wir das machen, haben wir so häufig Leute gehabt, die uns geschrieben haben, dass sie das total bewegt hat, dass sie das richtig mitnehmen konnten. Und auch nach der Show kommen ganz viele Leute an und sagen, oh, das hat uns wirklich, das hat uns einfach bewegt. Und dadurch wird die Show einmalig. Und das sind so Momente, wo ich mich natürlich sehr, sehr freue, weil damit haben wir halt das Ziel erreicht, dass wir den Leuten was mitgeben und nicht nur einfach nur, um ein bisschen zu lachen, auf der Bühne stehen.
Gibt es denn irgendwas, was du gerne mal in einer Show ausprobieren würdest, was du noch nicht ausprobiert hast oder was du gerne in der Show erweitern wollen würdest?
Boah. Liefer mir eine neue Idee, dann sage ich dir, ob ich sie gerne ausprobieren wollen würde. Nee, also das kommt und geht ja. Also das ist ja auch, wenn ich so Nummern entwickle, das passiert einfach. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich war vor ein paar Jahren in München, da eine ganz gute Freundin und sie ist sehr suggestibel und ihr Freund ist, ja, wie soll ich sagen? Ist es vermessen zu sagen, ihn als kleines Spielkind zu bezeichnen? Irgendwie kommt mir die Situation sehr bekannt vor, als hätte ich die schon mal mit zwei anderen Leuten erlebt. Und ihm kommen dann immer ganz gute Ideen. Und er sagt dann zu mir, boah, kannst du ihr nicht mal einreden? Ihre Hand zuckt immer hin und her und alle paar Minuten geht die Hand so gegen ihren Kopf und dann schläft sie ein und wird nach 5 Sekunden wieder wach und dann geht das von vorne los.
Ja.
Und ich fand es sehr, sehr amüsant, habe das mit ihr gemacht und die Kollegin saß da. So, und wurde wieder wach und dann ging das Spielchen von vorne los. Super witzig. Und daraus habe ich dann entsprechend als neue Nummer auch mal integriert und in der Show genutzt. Und dann wird es halt echt unterhaltsam. Ja?
Ja.
So, und das macht dann Laune. Aber das kommt und geht, also das plane ich nicht. Okay.
Zum Abschluss möchtest du den Menschen gerne noch irgendwas mitgeben, irgendwas, was du loswerden möchtest, was dir wichtig ist.
Ja, also ich glaube, was ich für wichtig halte und was ich nur jedem empfehlen kann, ich sagte es schon, einfach mal nach rechts und links über den Tellerrand schauen. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man entdecken kann und auch mal raus aus dem normalen Alltag. Und sei es nur, wenn man in eine andere Stadt fährt, das kann schon unheimlich viel bringen. Man muss ja auch nicht gleich ins Ausland fahren, aber einfach mal was anderes machen. Vielleicht mal mit Leuten in Kontakt kommen, die man sonst so nicht in Kontakt bringen würde. Um da ein Beispiel zu nennen, ich trete seit Jahren auf Tattoo-Conventions auf. Bis ich da das erste Mal aufgetreten bin, habe ich gedacht, die Leute sind alle total bescheuert. War dann da und muss sagen, es sind die witzigsten Leute, die mir jemals über den Weg gelaufen sind. Ja, sehr weltoffene Menschen, man glaubt es gar nicht. Und sowas ist einfach wichtig, ja. Mal nach links und rechts gucken und nicht so viel über alles meckern. Ja, auch mal nach dem Positiven suchen und nicht immer nur nach dem Negativen. Banal, aber das wird vielen schon sehr viel bringen.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Oder Kscha.